Wir haben den 26. November, Montagabend, 20.19 Uhr und wir sind in meiner Wohnung, in der Podcast-Höhle. Wie geht's dir?
Ich bin irritiert, du hast immer so eine Erzählerstimme, wenn du das Intro hast. Du redest einfach komplett anders als sonst.
Echt? Hm. Ja, wir haben gerade gesagt, wir sind beide so im Arsch und so müde und so. Dann dachte ich, wir können den Podcast nicht anfangen mit, ja, wir haben den 26. November. Es ist echt alles hart gerade im Leben.
Ist es auch.
Aber es ist nicht so...
Das ist krass.
Ein bisschen, das ist nicht so catchy.
Okay, seit wann machen wir catchy Sachen?
Weiß ich auch nicht. Was geht?
Nicht viel. Anstrengender Tag. Punkt.
Punkt.
Ja.
Und letzte Woche so?
Auch anstrengend. Ja. Bei dir so?
Letzte Woche war noch cool. Mhm. Jetzt, seit Freitag, fängt die UB-Vorbereitung an. Nächsten Montag, 3. und 13. sind meine Unterrichtsbesuche, meine beiden letzten.
Geil, hast du geschafft. 15,
genau. Und die Zeit davor ist wie immer schrecklich. Jeder Tag fühlt sich wie der Zweite Weltkrieg an.
Oh.
Das klingt ein bisschen übertrieben.
Ein bisschen.
Wie der Erste. Und die Tage vergehen irgendwie nicht und man kommt nach Hause, geht an den Schreibtisch und man ist einfach, man kann nichts anderes machen, außer zu arbeiten. Und das ist hart. Vielleicht ist es auch das normale Leben von jedem anderen, aber ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Also das ist einfach Refzeit. Das ist was anderes danach. Ich freue mich sehr auf die Zeit nach dem Referendariat in der Schule. Und das ist der Anker, der mich immer... Nee, Anker macht eigentlich so Sinn. Gedankenanker vielleicht, der mich immer da so hinholt. Hm. Und ich will da hin und das ist das Ziel und das fest im Blick. Ja.
Hm.
Ja. Ja. Ja.
Klingt hart.
Ja.
Ich kenne niemanden, der so ein hartes Leben hat wie du.
Du bist so ein Assi.
Ja, bald ist er geschafft, noch ein paar Monate.
Ja,
dann bist du richtiger Lehrer, nicht nur so ein halber Lehrer. Nicht so ein
Pseudo-Fuzzi da.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, ich bin gespannt, was du in ein paar Monaten erzählst, wenn es dann quasi der normale Alltag ist und du dann deine eigenen Klassen hast, viel mehr Verantwortung, viel mehr Stunden und so. Ich bin mal gespannt, ob du das immer noch so cool findest oder ob du dich dann zurückdenkst und denkst, oh, diese Refzeit war schon ziemlich easy, entspannt, geil.
Ich glaube nicht, also wie ich es auch von anderen Kollegen höre und so, ich glaube nicht. Also Es gibt niemanden, der sagt, ach ja, das Ref, das würde ich gerne nochmal machen.
Das ist so wie Schule früher, wo man jetzt heute an Schule zurückdenkt und sich, boah, geilste Zeit ever. Mhm.
Aber in der Zeit dachte ich das auch, ehrlich gesagt.
Ach so, ich dachte in der Schulzeit, boah, endlich erwachsen sein, arbeiten, dann nach Hause kommen und nichts tun, wäre schon ziemlich geil.
Nee, ich dachte in der Schulzeit schon immer, ich mache exakt das, ich komme nach Hause, tu nichts. So. Das läuft trotzdem alles.
Was so ein YOLO-Schüler.
Hä, du doch genauso, als ob du Hausaufgaben und so hart voll gemacht hast.
Voll gelernt, immer alles perfekt.
Ja, aber nicht so eine Scheiße. Ja, aus diesem Zuge der Arbeitsdiskussion, ne? Du bist hart am Sichten und bist da gerade in spannender Umbruchsphase, wie du letztes Mal ja gesagt hast.
Ja.
Haben wir eben so ein bisschen über Urlaube geredet und dachten dann, ey, lass das Mikro anschmeißen, weil das könnte interessant werden.
Ja, Maxis hat plötzlich Urlaub für sich entdeckt und will alle
Xenoscope gemacht.
Alle Inseln dieser Welt bereisen. Vor einem Jahr hat er noch gesagt, ich finde Holland super, ich brauche nichts anderes. Und jetzt Bora Bora, Dingsbums.
Genau, letzte Folge. Das war ein Verweis an letzte Folge.
Achso, das war übrigens falsch.
Und so.
Inge hatte geschrieben, das ist, ja. Bali ist nicht das, wo man mit Schwein chillt im Wasser. Das ist irgendeine andere Insel.
Okay.
Ich glaube, war es Bora Bora?
Vielleicht.
Keine Ahnung.
Irgendwo mit Schweinen im Wasser erzählt. Ich habe nichts von Schweinen im Wasser erzählt.
Ich habe das aber erzählt.
Achso, okay, also haben nicht wir Scheiße gelacht.
Du bist Teil des Podcasts. Alles, was ich sage, sagst du auch und umgekehrt.
Okay, wir sind beide Teil des Problems. Mhm. Aber auch Teil der Lösung.
Ja, erzähl mal von deiner Lösung. Boah, ich habe heute echt... Von deiner Lösung.
Ich erzähle von meiner Lösung. Nee, ich finde, Holland ist immer noch eine coole Sache, aber wir haben eben so ein bisschen darüber geredet, ne, wenn man fertig ist mit dem Job, wenn Willi jetzt einen neuen Job hat, also wenn ich fertig im Ref bin und Willi seinen neuen Job hat und so, dass wir dann ja mal normales Gehalt verdienen und so. Ne? Für mich ist es der Schritt nach dem Referendariat, das erste Mal dann auch Geld zu verdienen quasi. Weil jetzt verdiene ich genauso viel wie bei meinem Uni-Job. Das heißt, ich habe quasi nach der Schule dann jetzt 7,5 Jahre das Gleiche verdient und da jetzt kommt es erstmal so der Schritt, sag ich mal, wo man sagen kann, okay, jetzt verdiene ich mal irgendwie Geld und kann mir was beiseite legen für coole Urlaube und so.
Hm.
Und in dem Zuge haben wir halt so überlegt, habe ich dann halt gedacht so, dass gerade mein Umfeld irgendwie sehr hart von Urlaub bestimmt ist, so, ne? Chiara ist großer Urlaubsfan, so, und die Lehrer, mit denen ich mich unterhalte, sind dann auch alle so gefühlt, deren Lichtblick im Schulalltag ist halt immer, sind die Ferien mit den Urlauben. Das heißt, ob die jetzt Skifahren, also die machen Skiurlaub oder ob die im Sommer irgendwie klettern fahren oder was anderes machen und, ne, und so. Und ich habe das Gefühl, das ist so dieser Luxus, den die sich quasi mit diesem Mehrgehalt erkaufen. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, was auch sonst? Also, weil, was sind so die Ausgaben, die man, die ich so mir vorhabe, so zu tätigen? Ja, keine Ahnung. Also nichts in diesem Bereich. Und dann denke ich mir, okay, wenn du jetzt einfach mehr verdienst, legst du einfach mehr zur Seite. Da haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Oder du machst halt dann irgendwie in der Zeit, die du Zeit hast, machst du halt irgendwie coole Urlaube und weiß ich nicht. Fährst anstatt mal nach Holland, fliegst mal auf irgendeine Insel und siehst eine neue Kultur und machst mal so Sachen, die einen irgendwie aufgeschlossen und weltoffen machen.
Ja, dazu ganz kurz, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, fand ich aber super spannend. Es gibt, ich glaube, in Dänemark oder in Schweden, in einer der beiden Sprachen gibt es ein Wort dafür, das beschreibt, dass man sich schlecht fühlt, wenn man fliegt, weil man die Umwelt...
Flugangst?
Nee, gar nicht Flugangst, sondern ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich fliege, weil ich weiß, dass Fliegen die Umwelt... Und da gibt es ein eigenes Wort für.
Ich Pfeifen ist sehr angenehm für die Podcast-Zuhörer.
Ja, scheiße. Quatsch. Sorry. Genau, und ich finde das cool, dass man Wörter kreiert, die so etwas beschreiben, was irgendwie so ein moralischer Kompass dann wiederum ist.
Ich glaube, in Schweden gibt es ein Wort Zlatanisierung oder so, wegen Zlatan Ibrahimovic, und das heißt irgendwie so großkotzig, übermütig, glaube ich.
Ist ja geil.
Neue Wörter.
Ich will jetzt eine neue Sprache lernen, ich glaube, es ist Schwedisch. Ja, aber das zum Thema Fliegen.
Ja, ach, keine Ahnung. Ich gucke, man glaubt, man kann immer nur selber gucken, dass man seinen Footprint irgendwie so ein
bisschen im Griff hat. Wie ist dein Footprint denn?
Keine Ahnung.
Ich bin bei 7
Erden. Ich bin bei 7 Erden. Nee, ich meinte, also es ist jetzt ja gar nicht so, dass das so mein Ziel ist, aber ich habe mir so überlegt, was macht man sonst damit, wenn man mehr Geld verdient, keine Familienpläne jetzt irgendwie in den nächsten 3-4 Jahren hat, kein Haus kaufen will, kein Auto kaufen will, keine Ahnung, ne? Dann legt man einfach weiter zur Seite.
Du könntest dir auch neue Klamotten kaufen regelmäßig. Ich habe ein Doku geguckt über Fast Fashion. Alter.
Was ist denn Fast Fashion?
Oh shit, Alter, ich habe fast geweint. Ich habe kurz ein bisschen geweint.
Niemand weiß, was Fast
Jeder
Fashion ist.
Jeder weiß, was Fast Fashion ist.
Niemand weiß. Schreibt in die Kommentare, müsst ihr aufpassen, was Fast Fashion ist. Niemand weiß es.
Okay, die Modeindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert.
Lass mich raten, sie ist schneller geworden. Fast schon fast, könnte man sagen.
Vor 20 Jahren war es üblich, dass ein Modehaus 2 Kollektionen pro Jahr rausgebracht hat. Eine Winterkollektion und eine Sommerkollektion.
Okay.
Mittlerweile sind die
Zyklen... Gab es damals auch keine Übergangsjacken?
Niemand ja, es war so gut, ey, ich will zurück. Jedenfalls dauert es heute eine Woche von, oh, wir haben eine Idee, malen das mal auf ein Blatt Papier. Eine Woche später hängt das dann in einem Regal oder liegt das in einem Regal.
Okay.
Das die Produktionszyklen von der Idee bis hin zu fertiger Jeans, T-Shirt, Bluse, was auch immer, ist halt super schnell. Deswegen Fast Fashion, weil du halt sehr schnell quasi. Okay. Und das führt halt dazu, dass du halt Unmengen an Kollektionen hast im Jahr, nämlich 52.
Also wie viele Wochen hat
52? Boom. 52 Kalenderwochen hat ein Jahr.
Ah, cool. Ich hatte das jetzt immer da.
Mathematik. Und ja, und wenn man ständig mit neuen Kollektionen irgendwie bestrahlt wird und sich dann denkt, wow, hey, cool, das ist jetzt also in, oh, letzte Woche war noch was anderes, ich
hol mir das mal heißt, davon. Tatsächlich, jede Woche hast du quasi neue Sachen drin.
Ja, also könnte,
also, ist ja, nicht also vielleicht bei manchen
nicht,
vielleicht.
Also, ne, nicht so, ne? Das komplette Sortiment, aber dann gehst du mal, kannst jede Woche zu H&M gehen oder zu Zara oder zu Forever 21 oder zu Bershka oder
alle anderen
Läden, die irgendwie so ticken, die halt das perfektioniert haben, besonders Zara war da so ein bisschen Vorreiter und H&M auch.
Okay.
Und, du kannst halt echt jede Woche ein neues Teil holen, was es die Woche vorher noch nicht gab. Ich weiß nicht, ob das so für alle gilt, und ne, aber ja. Und das produziert halt Unmengen an Zeug. Viel davon wird dann auch wieder geschreddert und so, weil man kann es ja nicht von jedem erwarten, dass halt immer wieder was Neues holt.
Aber wird das wirklich geschreddert? Hast du, also wird das so, oder schicken die das dann, also weil
es gibt doch ja, so alte Container und so. Recycelt und so.
Ach, die nutzt das dann irgendwie selber irgendwie nochmal? Okay. Ja.
Und dieser Doku ging es darum, aufzuzeigen, was das für Konsequenzen hat, sowohl für die Rohstoffanbaugeschichte, oder zum Beispiel Baumwolle produzierst, ne, von wegen ja Monokulturen, da ähnlich über der Tiergeschichte, Und auf der anderen Seite halt die Bedingungen, unter denen die Leute halt die Sachen halt für den Markt halt herstellen. Also wenn ich das Beispiel, ne, an uns denke, all das, was H&M, Zara und Co. halt bei uns verkaufen, wird ja irgendwie in der Regel in Bangladesch und in anderen Ländern produziert, wo halt die Lohnbedingungen entsprechend sind, wo halt Sicherheitsmaßnahmen und da halt, das Schlimme ist halt gar nicht, dass man sagen müsste, okay, die Leute haben irgendwie, also die großen Firmen, die sind halt komplett herzlos und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, es ist einfach so, dass diese Länder einfach dadurch geprägt sind, dass die halt nicht viel andere Wirtschaftsoptionen haben. Und da ist halt eine riesen Konkurrenz. Da kommen halt 5-6 Unternehmen auf dich und sagen, hey, ich würde dir gerne einen Deal machen, 1 Million Jeans von der Variante, hast du Bock? Mach mal bitte einen guten Preis. Und dann kommt jemand anders und sagt, hey, ich...
So ein Unterbieten quasi, die Ärmsten unterbieten sich gegenseitig.
Genau, und dann kommt halt, geht H&M zu 5-6 Fabriken und die sagen, ja, komm, ich bin darauf angewiesen, damit ich meine Leute bezahlen kann und so weiter. Und dann gehen die halt von...
Bezahlen.
Ja, kriegen ja auch Lohn und alles, aber irgendwie ist das ein Teufelskreis und keiner weiß so recht, wie man da rauskommen soll. Weil auf der einen Seite, was würde passieren, wenn man das jetzt gar nicht mehr kauft, dann verlieren die halt auch die Aufträge und ne, also es ist halt irgendwie so der Punkt war, es ist richtig komplett aufzuhören, dann haben die gar keine Möglichkeiten mehr in dieser Industrie tätig zu sein oder muss man einfach vielleicht irgendwie die Bedingungen verbessern, so, und die Frage ist halt wie und...
Klar, das ist natürlich, also ne, in der perfekten Welt würde man hingehen und sagen, okay, irgendwie Firma XY verdient so viel oder spart so viel durch diese günstige Produktion, die reinvestieren das quasi gesparte Geld 1:1 in das Land, in die Infrastruktur, in das Gehalt der Menschen und so. Gut. Blase platzen lassen, das ist natürlich ein Traum. So, ne? Und dann können wir überlegen, also was wäre denn, wenn man mal das sage ich mal, das harte Szenario durchdenkt, wenn man sagen würde, okay, du kaufst es gar nicht mehr, das Unternehmen ist gezwungen, pleite zu machen oder halt woanders hinzugehen, so nach dem Motto, das Land wird befreit, sage ich mal, von der Modeindustrie oder von diesen Billiglöhnen. Das könnte man ja durchspielen mit Klamotten, mit allem möglichen. Sagen wir, so ein Land wird quasi, alle großen Unternehmen ziehen sich da raus, die quasi da diese, wenn man Ausbeutung nennen will. Genau. Ist das, ich mache gerade Evolution mit meinem Karte, deswegen, ist das quasi eine Chance zur Evolution des Landes? Also ist es so nach dem Motto, ja, es werden Leute sterben, ja, es werden Leute verhungern, ja, es ist nicht schön, aber das passiert auch jetzt schon. Aber dadurch erzeugst du so einen Druck quasi für das Land, dass quasi die eigene Ideen schaffen müssen oder ein eigenes Industriezweig gründen müssen oder irgendwas entwickeln müssen, um zu überleben. Sie müssen sich irgendwie anpassen, Survival of the Fittest mäßig. Ist Darwin dann da? Man weiß es nicht. Ist natürlich wie gesagt, ist ja dieses, wir akzeptieren, dass Leuten richtig scheiße geht und zwingen sie aus dieser schlechten Stimmung heraus oder aus diesen schlechten Bedingungen quasi heraus, sich zu entwickeln. Ja. Macht das Sinn oder nicht? Im Gedankenexperiment.
Es würde auf jeden Fall Anreiz schaffen, umzudenken. Also ich glaube, wenn plötzlich halt diese Fabriken schließen würden, dann wären die Leute erstmal so, oh shit, was mache ich denn? Okay, was kann ich denn? Und dann würden quasi einfach nur dieser Prozess gestartet werden bei den Einzelnen, so nach dem Motto, okay, wir müssen halt irgendwas anderes tun, um Geld zu verdienen. Und wenn das Geld nicht mehr aus dem Ausland kommt, müssen wir das quasi jetzt überlegen, wie wir uns gegenseitig irgendwas Gutes tun, wenn wir im Inland irgendwie eine Wirtschaft aufbauen. Und es ist nichts, was von heute auf morgen geht, es ist ein langer Prozess, bla bla bla. Und klar, am Anfang erstmal Leid und Panik und Schmerz. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, langfristig dazu führen, dass man irgendwie eine eigene Wirtschaft aufbaut oder sich halt Skills aneignet, die halt für andere Industrien spannend sind. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, wir machen jetzt kein Textil mehr, sondern wir machen jetzt
Flüssigkeiten.
Was weiß ich.
Als Anziehsachen. Also man hat quasi so fluide Anzüge, die man die ganze Zeit trägt. Und wabbelt so hier gegen wie Flabber. Bring,
bring, bring. Ja, zum Beispiel sowas. Ja.
Okay.
Aber ich glaube, solange halt einfach dieser Zyklus so weiterläuft wie aktuell, also das heißt, wir kaufen regelmäßig immer wieder irgendeinen Shit halt so und die wissen, okay, hey, irgendwie kriegen wir immer wieder Aufträge und das ist gerade irgendwie das Lukrativste, was wir irgendwie kriegen können, weil unser Skillset ist halt, wir können gut Textilien machen. Und da kriegen wir halt die Aufträge her, um unsere Fabriken zu füllen, Leute zu bezahlen. Solange das halt in diesem konstanten Stream halt weiterläuft, gibt's halt auch wenig Grund da irgendwie oder Möglichkeiten überhaupt auch auszubrechen. Das fand ich, aber was mich halt so mitgenommen hat, war so ein bisschen der Blick da drauf, dass die Leute halt gezeigt haben, okay, fuck, diese ganzen Fabriken, zum einen halt schlechte Bedingungen, Haken dran, aber kann man drüber reden, ne? Ist halt dann kacke. So, aber dann, und die Konsequenzen drumherum, aber auch für alle auf der Welt letztendlich, wenn du überlegst, Du hast halt Riesenfelder mit Monokulturen, die du halt mit Pestiziden besprühst und du musst die Saat halt immer wieder einkaufen und so weiter.
Ja, und das ist klar, also das Schlimme an den Monokulturen ist so quasi, dass sie den Boden einfach kaputt machen, dass das quasi als unfruchtbar macht und es ist quasi kein nachhaltiges System, sondern irgendwann ist da quasi Ende. Oder du musst halt teuer irgendwie dann Dünger einkaufen und musst halt irgendwas dir einfallen lassen, weil sonst das kann
einfach nicht funktionieren. Genau, dann kaufst du teuren Dünger, danach musst du da regelmäßig kaufen. Du
musst vielleicht besondere Saat kaufen,
weil die nur besondere Saat immer wieder kaufen. Irgendwann musst du dich verschulden. Das war halt auch so ein Szenario, was beschrieben wurde, dass du halt relativ viele, in dem Fall Männer hast, die halt Land besitzen, die dann in diese Teufelskreis reinkommen und irgendwann mal einfach sich so überschulden, bis sie halt, ja, und hier heißt es halt, ja, dann gib uns halt dein Land, du hast so viele Schulden bei uns.
Das ist voll smart und dann, von den großen Unternehmen. Also
es ist, ja, asozial, es ist halt voll, es ist voll smart, ja, in dem Sinne.
Also diabolisch smart. Also
ja. Alter, das ist so arg. Und das ist halt wohl üblich, dass halt Leute sich dann einfach so einen, ja, so diesen Dünger nehmen, sich so einen Cocktail mischen, aufs Feld gehen, den Echsen und dann finden halt die Frauen, die Kinder halt immer, die Ehemänner, die dann halt irgendwie auf dem Feld tot liegen, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen, sie sind verschuldet, sie verlieren alles, was sie haben, nämlich ihr Land und damit jegliche Existenzgrundlage. Und was halt auch, das war zum Beispiel, das war krass. Der andere Aspekt, der auch mich richtig hart erwischt hat, war die Erzählung, dass durch diese ganzen Düngemittel und also durch die ganzen, durch den Anbau so viele Chemikalien verwendet werden.
Das Grundwasser, oder was?
Dass das Grundwasser drunter leidet und dass du halt extrem viele Missbildungen hast bei Neugeborenen. Und dann siehst du halt die Kinder, die halt echt keinerlei Chance haben auf irgendwie medizinische Versorgung. Und dann sagt halt so der Typ, der übersetzt hat, ja, die meisten Mütter, die warten einfach auf den Tod des Kindes und die wünschen sich den auch, weil die können halt nichts tun.
Ja, krass.
Und die sitzen da halt und denken sich so halt, ja, ich habe halt so die Arschkarte gezogen, ich kann dir nicht helfen und ich muss dir dabei zusehen, wie du jetzt einfach hoffentlich bald stirbst, weil ich kann das Leid nicht mehr ansehen.
Und es gibt aber auch keine Möglichkeiten, dir zu helfen. So, nee, ne? Also wir haben kein Geld für Unterstützung, es gibt nicht die Technologie, es gibt halt nichts, was man tun kann, so realistisch
ist
halt
das. Stell dir mal die Situation vor, du bist egal in welcher Situation, das ist einfach aussichtslos. Es gibt kein, nicht wie bei uns, so dass du denkst, ja, mir geht's gerade scheiße, aber wenn ich mich 2 Jahre anstrenge und eine Supportbildung mache, dann habe ich vielleicht die Chance auf was. Du hast einfach keine Chance.
Mir geht's so scheiße, ich weiß nicht, was ich beim Black Friday kaufen soll, ja. A oder B. So, ne?
Also es ist einfach, es ist nicht so, dass du halt irgendwie sagst, ja, komm, die Leute stellen sich an, wenn die jetzt mal anfangen würden mit dem und mit jenem und sich so und so weiterbilden oder sonst was tun würden. Du bist einfach so in diesem Teufelskreis gefangen. Das heißt, du bist in einem Land, wo die einzige Chance auf überhaupt Geld verdienen darin besteht, in der Textilindustrie
zu arbeiten. Deine ganze Familie irgendwo wahrscheinlich arbeiten zu lassen.
Ja, genau. Und was halt viele Familien machen ist, die wissen halt, okay, in den
Städten... Ständig wieder Selbstmord.
Nee.
Okay.
Das ist jetzt eher so Präventivmaßnahmen. In vielen Städten oder halt auch in vielen Regionen, wo halt das so extrem boomt, weiß man einfach quasi, okay, wenn du hier unterwegs bist und die Luft einatmest oder hier in den, sagen wir, von den Fabriken halt auch hier die ganzen Abgase bekommst oder hier in dem Wasser, das Wasser trinkst, was es hier in der Stadt gibt, das ist dann oft halt einfach voll mit Bromium 6, irgendein Stoff halt, der hardcore.
Okay.
Und dann schicken die halt bewusst halt ihre Kinder zu irgendwelchen Verwandten, die super ländlich wohnen, wo die Welt noch in Ordnung ist.
Ja, in Ordnung.
Damit die dort aufwachsen und halt eben nicht irgendwie in Frühkindsphasen irgendwelche krassen, weiß ich, Schäden.
Ach so, so nach dem Motto, wie so eine Art Internat und irgendwann, wenn dein Körper quasi einigermaßen resistent und stabil ist, dann kannst du wiederkommen und dann kannst du hier.
Ja, und dann sagt er halt so, ich sehe mein Kind halt irgendwie 2-mal im Jahr, weil es ist einfach zu gefährlich, das Kind halt hier in die Stadt zu nehmen. Aber damit ich das Kind überhaupt, damit ich Chance habe, dass das Kind irgendwie aufwächst, muss ich quasi in die gefährliche Stadt gehen, weil das die einzige Chance ist, um Geld zu verdienen.
Um welches Land reden wir gerade?
Bangladesch war ganz krass, aber Haiti auch, dass eher so die
wo ist Haiti?
Irgendeine Insel. Aber Amerika, da die haben über die
ist produzieren. Bist du bei Hawaii und so?
Ja, klar, wahrscheinlich schon. Das ist das, wo die für Amerika produzieren tun machen.
Okay. Sie. Ich dachte, Haiti war voll die Trauminsel.
Ja, kann auch sein, dass wir es verwechseln.
Aber ich weiß nicht, vielleicht auch nicht.
Kann da sein. War auch so ein Hurricane und so, ne? Haiti war das nicht, das mit den Katastrophen?
Gehe von Erdkunde weg.
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht unsere Stärke.
Nee. Aber das waren so die Punkte, wo ich gesagt habe, so, das ist krass, ne? Du musst deine Kinder wegschicken, damit die nicht krank werden. Du hast selbst keine Wahl, außer dass du sagst, hey, ich gebe mich bewusst diesem Risiko, ich habe keine andere Alternative. Mhm. Du siehst dabei zu, wie voll viele Leute in deiner Umgebung das Glück nicht hatten, ihre Kinder wegzuschicken und die dann quasi mit damit leben müssen, dass sie ihrem Kind nicht mehr helfen können, obwohl es unendlich viele Krankheiten hat und kurz vorm Sterben ist. Mhm. Und dann bekommst du mit, wie quasi Fabriken, in denen du arbeitest, regelmäßig irgendwie einbrechen, Feuerbrände, Brände sind und Leute einfach sterben.
Weil die, weil quasi kein Geld da reingesteckt wird, dass die Infrastruktur vernünftig ist und so, ne?
Ja.
Und das Gebäude halt.
Ja, es ist halt so, da sind halt so, ja, es sind hier, wohl berichtet, ja, es sind Risse und so weiter, ne? Man ist zum Management gegangen, so, hier, ihr müsst was tun. Mhm. Ja, nee, wir haben mal versprochen, Zara jetzt so und so viele Hosen zu liefern und wenn wir das jetzt nicht liefern, kriegen wir den nächsten Auftrag nicht und dann seid ihr alle arbeitslos. Das ist halt dieses moralische Dilemma, was dann immer da ist, ne? Und da kannst du halt nicht sagen, ihr seid die Bösen, ihr seid die Guten, sondern jeder hat so seine Rechtfertigung für das, was er tut.
Ja,
auch irgendwie die, ich sag mal, die Leute, die bei Zara würden sagen, hey, wir müssen irgendwie günstig einkaufen, weil die Konkurrenz, die ist sonst günstiger.
Sonst hast du wieder Arbeitnehmer, die du dann quasi auf die Straße schicken musst.
Genau,
wobei man da argumentieren könnte, du schickst hier in so quasi, wie soll ich sagen, in nicht dritte Weltländern schickst du Arbeitnehmer auf die Straße und die haben zumindest mehr Möglichkeiten als jetzt da. Deswegen könnte man so argumentieren.
Ja,
so, aber aus der Sicht des Unternehmens ist das natürlich kein Argument.
Ja, das ist, ja, was, wenn wir es nicht machen und H&M macht's, dann kann H&M günstiger anbieten, die Leute kaufen alle bei H&M und für Zara's pleite.
Ja, genau, und die Fabriken werden quasi einfach nur vom nächsten übernommen.
So, ja, ne? Ja, genau.
Das ist ja nicht so, als würde das, wenn einer aufhört, das Problem lösen, sondern es müsste so eine Art Lobby geben.
Ja, genau.
Die das irgendwie zusammen beschließen, so.
Ja, und das ist so für mich nochmal so ein Punkt gewesen, wo ich dann gedacht habe, okay, es bringt halt erstmal nichts, wenn ich als Individuum sage, ich kaufe jetzt zum Beispiel nur noch Klamotten, wo ich sicherstellen kann durch bestimmte Labels,
so Nachweise,
irgendwas, genau, dass da Löhne gerecht sind, dass da halt Baumwolle verwendet wird, die jetzt irgendwie nicht irgendwie, weiß ich nicht, von bestimmten, ne?
Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob das die Intention der Doku war, dass du diesen Entschluss fasst.
Nee, meine, ich
stelle mir sogar so vor, du sitzt da vor dem Fernseher, guckst diese traurige Doku, so ein Tränen läuft dein Auge runter, die Kinder sterben und denkst du so, ja, okay, dann ist es ja eigentlich egal, ob ich bei Zara und so kaufe, weil es ändert ja eh nichts. Nein, das war nur gerade.
Nee, aber ich habe nur überlegt, okay, wenn ich jetzt als einzelne Person jetzt hingehe und sage, ich kaufe jetzt nur noch Dinge, wo ich nach bestem Verständnis und nach, ich sag mal, mit, ich sag mal, auch angemessenem Aufwand beurteilen kann, ob das einigermaßen irgendwie nicht
in diesem. Du gibst dein Bestes, dass du vernünftig einkaufst.
Genau, so. Dann passiert erstmal gar nichts. So. Dann gibt es einen Kunden mehr bei Firma XY, die das vielleicht anbietet. Sondern dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt ganz viele Menschen machen, dann wird es wiederum spannend. Das heißt, es braucht einfach eine kritische Masse an Konsumenten, an Leuten, die sich halt Klamotten kaufen, die dann bewusst sagen, okay, nicht mehr dieses Zeug, wo eigentlich offensichtlich ist, dass, wie kann ein T-Shirt 5 Euro kosten?
Man kann ja noch krasser Primark, ne? Also
um ja, mal zum Beispiel
Sachen zu nennen, ist ja noch mal eine ganz andere Schiene, finde ich, wie jetzt H&M, Zara, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Da könnte man ja noch argumentieren, okay, also da kann man bei manchen Sachen, die anbieten, zumindest noch verstehen, okay, das kann sich vielleicht so rechnen vom Stoff und so, also, ne, da, so. Und so bei Primark, wenn ich mir das angucke, keine Ahnung, so Schuhe für 3,50 Euro und 5 Euro, die trägt man irgendwie zweimal und die kaputt und so, wo man sich auch denkt, wie unnachhaltig und wie dumm das auch ist, diese Sachen zu kaufen. Und du denkst, okay, die halten aber auch nur eine Woche.
Ja.
So, aber Entschuldigung, du wolltest weitermachen.
Ach so, ja, aber
genau. Also wir brauchen eine kritische Masse.
Ja, es muss halt einfach genug Menschen sagen, ja, mir ist das halt wichtig genug und ich bin bereit, halt einfach bestimmt vielleicht mehr Geld dafür auszugeben oder was weiß ich denn, oder mich mehr intensiver damit auseinandersetzen.
Oder so Reusability, ich gehe mal zu Secondhand-Shops und so, lass quasi, ich verhindere mehr Produktion, weil quasi das Unternehmen merken muss, der Markt ist gerade satt und wir brauchen nicht 52, also nur ganz kurzer Zwischengedanke, ich könnte mir halt vorstellen, dass diese 52 Kollektionen-Gedanken vielleicht auch genau daher kommen. So nach dem Motto, früher waren die Leute zufrieden mit Sommer- und Winterkollektionen. Alle waren glücklich, die Unternehmen waren glücklich, die Leute haben Einkauf, Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, bla 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 bla. Jetzt ist es so, dass die Leute quasi so zufrieden sind mit dem, was sie haben, dass die Unternehmen unter Druck gesetzt werden und quasi, wenn sie weiterhin Geld verdienen wollen, müssen die quasi krass viele neue Produkte auf den Markt schmeißen, dadurch quasi noch mehr diese Industrie ankurbeln, damit die Leute den Reiz verspüren, überhaupt neue Sachen zu kaufen. Das heißt, sag ich mal, die Genügsamkeit oder die Genügsamkeit ist das falsche Wort, aber die Sättigung der Menschen ist quasi das Problem, weswegen die ganzen Unternehmen vielleicht erst diese neuen Wege fahren, die eigentlich noch viel schlimmer sind. Also sie das Gefühl haben, sie müssten so Reiter setzen, weißt du? Das war gerade
so mein Gedanke. In meiner Vorstellung ist es halt so, denn jetzt ist, sag mal, es gab 5 Firmen, die alle 2 Kollektionen gemacht haben jeweils. Mhm. Dann gab es mal eine, die gesagt hat, hey, ich mach mal 5 Kollektionen, ich probier's mal, strenge ich besonders an und bla bla bla. Mhm. Und plötzlich haben wir gemerkt, wow, diese 5 verkauft mehr Klamotten und die anderen haben weniger verkauft. Oh shit, jetzt müssen wir hinterher. Und das ist so ein Wettlauf geworden, bis man irgendwann gemerkt hat, okay, beide kommen wir nicht. Dünner Euro früher. Ja, genau. Und damit sind beide pleite gegangen. Genau, ja. Nur, dass halt hier die Ersten, die halt darunter leiden, nicht die Unternehmen selber, sondern erstmal die Leute, die ganz unten an der Wertschöpfung hängen. Mhm. Und auf die müssen halt immer als Erstes quasi dran glauben. So. Mhm. Und was wollte ich sagen?
Kritische Masse waren wir eben.
Ja, und
deine Schlüsse aus der Doku quasi.
Ja, für mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an diese ganze Fleischindustrie-Geschichte. Wenn du jetzt überlegst, wer einer der größten Hersteller von Veggie-Fleischprodukten
ist. Rügenwalder Mühle.
Ja, die gehen halt voll durch die Decke gerade. Mhm. Wo man sagen könnte, hä, warum gerade die? Das sind doch so eigentlich die Bösen, ne? Die machen einfach Fleisch und bla. Aber nein, die haben es irgendwie gesagt, okay, scheiß drauf, die Leute wollen den Shit. Mhm. Deswegen gebe ich denen jetzt Veggie-Frikadellen oder vegane Leberwurst oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, was ja dann auch okay, Zara und Co. antreibt, ist ja erstmal, okay, wir müssen einfach gucken, dass wir Geld verdienen, weil wir haben Investoren, die wollen Cash sehen. Wir haben Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden. Wir haben eine riesen Infrastruktur aufgebaut. Wir müssen die irgendwie nutzen. Wenn wir die nicht nutzen, dann verbrennen wir Geld und sind wir irgendwann pleite. So. Mhm. Und du kannst niemandem jetzt unterstellen, ja, ihr seid jetzt voll die Bösen, weil ihr wollt Geld verdienen, weil am Ende des Tages ist jedes Unternehmen, die meisten Unternehmen haben Gewinnabsicht, außer es sind so Non-Profit-Unternehmen. Mhm. So. Von daher kannst du erstmal sagen, okay, ich spiele alle nach den gleichen Regeln. Jetzt ist aber die Tatsache so, stell dir vor, alle würden sagen, hier in Köln, wir wollen jetzt keine normalen Klamotten mehr, nur noch Hardcore, Fairtrade, Bio-Baumwolle, irgendwie sowas. So, ja, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell irgendwie, entweder wird jetzt irgendeiner von den Öko-Herstellern jetzt plötzlich krass boom.
Ja.
Dann werden die anderen merken, oh fuck, die verkaufen viel mehr als wir. Und dann werden die sich überlegen, okay, was müssen wir denen anbieten? Ah, okay, die wollen Öko-Klamotten. Also machen wir Öko-Klamotten und zahlen dann, ne?
Aber ist es nicht zum Beispiel jetzt gerade auch schon bei H&M und so? Also machen jetzt so gerade, ne, so irgendwie nennen wir die ganze Zeit diese Sachen, aber ist ja geil. Ich glaube, da gibt's dann auch so, da gibt's diese 5-Euro-T-Shirt-Ständer quasi. Ja. Und dann gibt's aber auch die 12,50-Euro-T-Shirt-Ständer, wo dann irgendwie so ein bisschen Bio-Baumwolle drauf oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so, ich war halt ewig nicht mehr da. Aber ich glaube, so ist das doch da. Das ist quasi so nach dem Motto, wie der Rewe oder wie der Supermarkt, der quasi irgendwie in der Tiefkühle dann irgendwie die vegane Rügenwalder neben der Leberwurst liegen hat. Das ist auch so nach dem Motto, hey, wir bieten euch beides an, damit wir beide Kunden reinholen. Und wenn ihr jetzt natürlich merkt, dass das eine immer mehr gekauft wird, dann wird quasi das Bio-Baumwoll-T-Shirt ja das 5-Euro-T-Shirt immer mehr verdrängen, weil das ist ja ganz einfach so ein Angebot- und Nachfrage-Ding. Ja. So, ne? Ja. Wenn die Nachfrage auf das eine steigt, dann verdrängt es quasi die Billigsachen.
So. Ja. Ja, und das ist aber der Push dadurch, dich für diese Verdrängung kommt ja dann durch unser Kaufverhalten primär. Das war so dieses, wo ich dachte, ja, das haben wir jetzt in der Fleischindustrie beobachtet, in den letzten Jahren ist es immer krasser geworden. Klar, es ist immer noch fleischdominant im Vergleich zu diesen Fleischersatzdingern, aber es gibt signifikant viele Anbieter für das andere und irgendwie scheint das lukrativ zu sein. Und das heißt auch die klassischen Fleischhersteller switchen jetzt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, oh, ihr Fast-Fashion-Labels seid alle so böse, glaube ich halt gar nicht, dass die moralisch getrieben sind, sondern einfach gucken, was wollen die Leute. Das heißt, wenn alle möglichen Leute sagen würden, okay, ab jetzt nur noch Fairtrade Bio-Kram, dann würden die das auch liefern. So, das heißt, es liegt an jedem Einzelnen zu entscheiden, nehme ich links oder nehme ich rechts, welche, nehme ich die blaue oder nehme ich die rote Pille. Mhm. Ja, und dann Matrix.
Cool Server.
Ja, und das ist halt der Punkt, ich glaube halt, diese Awareness muss da sein. Das hat bei mir nämlich diesen Gedanken ausgelöst und ich dachte mir so, oh cool, was wäre denn extrem? Extrem wäre, wenn man sich eine Jeans kauft, die einfach 100 Jahre hält. Das wäre krass. Dann musst du einmal kaufen und dann hast du sie 100 Jahre lang Ruhe.
So wie dieser Mythos mit der Glühbirne, die an irgendeiner Feuerwehrwache hängt und seit der Erfindung der Glühbirne da irgendwie brennt. Und
ja, genau. Den könnte man unterstellen, ja, die machen bewusst die
Sachen. Ich glaube, das stimmt übrigens nicht.
Habe ich mal gelesen. Ja, keine Ahnung. Es ist auch egal. Ne? Aber ich glaube, so in kleinen Schritten gedacht, der erste Schritt wäre halt, jedes Mal selbst zu hinterfragen, A, brauche ich das wirklich? Mhm. Und B, lass uns meine Rahmenbedingungen zu, vielleicht nicht doch das andere zu wählen. Mhm. Denn jetzt kommen natürlich viele Argumente kommen von wegen, ja, müssen vielleicht reden, wenn man im Beruf ist und Geld verdient, dann kann man sich das auch alles leisten.
Oh, guter Rahmen zum Anfang der Folge.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil du gesagt hast, ey, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld außer Reisen? Und ich denke mir so, ja, du kannst halt auch jetzt bewusst hingehen und sagen, hey, ich nehme ja vielleicht Klamotten, die ich mir kaufe, die halt ein bisschen mehr kosten, aber dafür gucke ich mir den Impact an dieses Kaufes. Das wäre so eine Alternative zu deinen Haiti-Reisen.
Ja. Ich mochte den Rahmen, also mir fehlen die Worte.
Boom.
Also wir sind gerade von Kindstod, also wir sind am Strand mit Urlaub.
Ihr habt ja eigentlich quasi ein Argument geliefert und eine Alternative, ihr hättet einfach sagen können, kauft doch geile Fairtrade-Klamotten.
Ja, aber ich mochte diesen kleinen Doku-Abstecher, das war schön. Ich glaube, die Leute dachten sich so,
what the fuck?
Ich kann mal quatschen, ach, da die Blöde können keine Erdkunde und ich lache ein bisschen und auf einmal geht es um verkrüppelte Kinder und Tote. Kann man auch mal liefern. Und entweder sind die Leute jetzt raus oder sind jetzt dabei und denken sich gerade, Alter, Willi, was hast du gerade mit unseren Köpfen gemacht? Geh raus da. Aber um
aber das zu bleiben.
Ja, also um das gar nicht, ich will die Einleitung, ich will deine
kurze Einleitung
gar nicht verschwenden. Aber genau das ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt auch merke, was sich quasi von Schule zu Uni und so auch geändert hat. Wenn man das erste Mal ein eigenes Geld verdient, so richtig, dass man dann sagt, okay, irgendwie man geht auch bewusster mal einkaufen und man merkt dann auch, man weiß zu schätzen, also es gibt immer mal so Ausnahmen, dass dann die T-Shirts nicht nach einem Jahr irgendwie schon Löcher haben. So, ne? Es gibt natürlich so Ausnahmen. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie so T-Shirts, die ich seit 7 Jahren habe, die genauso Fast-Fashion-mäßig sind und die halten irgendwie noch. Keiner weiß, warum. wahrscheinlich so, ja, keine Ahnung, was ein Ding gemeint ist. Und dann sind es aber auch T-Shirts, die bleiben irgendwie nach mehreren Waschen auch noch im Schnitt, die verziehen sich nicht und so weiter und so fort. Man merkt quasi, ich zahle eigentlich das gleiche Geld, also ob ich mir jetzt 4 T-Shirts für 5 Euro kaufe oder ein T-Shirt für 20 Euro, du merkst quasi, du zahlst eigentlich das Gleiche, weil das andere einfach länger hält und du es länger anziehst, weil es muss ja nicht unbedingt immer kaputt gehen, aber irgendein T-Shirt, das sich irgendwie total so ein bisschen verzieht oder keine Ahnung was, oder einfach das Gefühl hast, dass es auf einmal, das ist irgendwie so modisch mal gewesen, dass es so schnell auch out ist, weil es irgendwie goldene Pailletten und eine Banane drauf hat, dass du das dann nicht mehr anziehen willst und dass man einfach vielleicht darauf achtet, okay, welches T-Shirt, also was für Klamotten ziehe ich denn auch länger an? Ist es vielleicht nicht so Mode-Trend getrieben, sondern auch einfach so ein bisschen, also das ist ja eigentlich, ne, ich kleide mich ja null trendig eigentlich, so, ne? Ich habe immer einfarbige T-Shirts und am besten liebsten irgendwelche kurzen Hosen, so. Ja, und die trage ich halt, bis sie einfach auseinanderfallen. Und dann, es gibt halt nicht diesen Punkt, wo man sich denkt, oh shit, dieses dunkelblaue T-Shirt, das geht gerade gar nicht, da bist du voll out mit oder so. Ne? Wäre halt anders, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich will krasse Trends mitgehen und so Plateauschuhe oder keine Ahnung, was in den letzten Zeiten so war. Und wenn man das quasi, wenn man sich quasi nicht versucht, den Trend anzupassen, sondern irgendwie so einen eigenen Stil zu finden, ob der jetzt ausgefallen sein muss oder nicht, sage ich mal, ist egal. Aber dass man sagt, okay, und ich gucke, was kann ich für Sachen kaufen, die ich länger anziehe, mit denen ich glücklich bin, die mir irgendwie gut passen, die mir gut stehen. Und dann habe ich diese Nische gefunden und kann auch sagen, okay, dafür gebe ich gerne ein bisschen mehr Geld aus. Ja. Zum Beispiel, dass ich lange Jeans nur noch in so Skate-Shops kaufe, weil die geil stretchig sind. Weil ich es hasse, wenn man so enge Hosen anhat und man sich darin nicht bewegen kann. Dafür sind Skater-Jeans-Hosen einfach die besten, weil die sind beweglich und es sind lange Hosen und es sind Jeans quasi. Das macht einfach mega Sinn. Wieso macht das nicht jeder? Ich verstehe es nicht. Brech aus dem Gefängnis der zu engen Hosen aus. Nee, aber ne, das ist sowas, wo man dann so seine Nische findet und dann so sagt, okay, ja, cool, dann kann ich auch mal in diese Läden gucken, so im Skate-Shop, ja, okay, dann kostet die Hose vielleicht ein bisschen mehr, aber ich trage die auch immer gerne und lange und hab Spaß in dieser Hose, sag ich mal. Und das ist so ein bisschen so das Plädoyer von, okay, von dem, wie du sagst, Fast Fashion, hin zu dem, dass man sagt, okay, ich suche mir meine Nische und kleide mich so, wie ich da Bock drauf habe und kann dann da in diesem Kleidungsspektrum gucken, wo kann ich vielleicht höhere Qualität einkaufen und dafür auch nachhaltiger quasi das tragen.
Ja, irgendwer hatte mal gesagt, so dieser Hang, sich ständig immer wieder neue Klamotten zu holen und sich so Trends auch zu fügen, hat echt viel mit so innerer Unsicherheit zu tun. So, ich weiß nicht so recht, was ich wirklich sein will, wer ich sein will, wer ich bin.
Ich definiere mich über meine Klamotten.
Genau, so, wenn ich mit der Masse gehe, mit dem Trend gehe, dann mache ich nichts falsch. Ne? Ich traue mich nicht und bla. Und klar, man kann das jetzt, du kannst in beide Richtungen argumentieren, kannst sagen, ja, Leute, die halt Trends gehen und immer wieder regelmäßig Sachen neu kaufen, die sind halt so verunsichert und innerlich komplett kaputt und bla, kannst du natürlich komplett negativ reden.
Ja, könnte man.
Ich glaube, da steckt auch was hinter. Also ich glaube, das ist. Aber auf der anderen Seite könntest du sagen, naja, die haben halt einen Blick für Trends und sehen halt gewisse Dinge schneller als andere und adaptieren schneller und denen macht es Spaß und ich glaube, das ist auch okay, wenn man daran Freude hat, ne? Mm.
Genau, und aber wir reden ja, nur ganz kurz, ja. Wir reden jetzt ja so ein bisschen als, also ne, ich habe es jetzt gerade so aufgezogen, als wäre ich irgendwie der Gute und alle anderen sind die Bösen, das ist gar nicht jetzt gerade gemeint, sondern du kannst ja auch diese Trendy-Leute quasi haben, die dann aber ihre Klamotten im Umlauf halten, die dann irgendwie über Spock oder über irgendwelche Apps diese Sachen quasi weiterverkaufen und nicht irgendwie verrotten lassen und irgendwann wegschmeißen oder so, ja. Sondern du kannst ja sagen, dass die Sachen im Umlauf bleiben, dass andere damit glücklich werden und so weiter und so fort. Und das muss ja nicht immer sein, okay, ich darf nicht mich trendig irgendwie kleiden, nee, und bin dann sofort der Böse.
Ja, aber vielleicht auch da, also das, was du gesagt hast, finde ich spannend. Die Notwendigkeit, halt wirklich viele Trends auch mitzunehmen und sich immer wieder Sachen dann neu zu kaufen, weil die gerade irgendwie in sind. Mhm. Ich finde, du hast halt, wenn du es schaffst, dir ein eigenes Ziel irgendwie anzueignen, sagen, hey, das sind so bestimmte Farben, die ich gerne anziehe, das ist bestimmt so
kleines. Hast du vor 3-4 Folgen mal gesagt, dass du das mal vorhast?
Ja, und ich habe es auch konsequent
durchgezogen. Hast du gemacht? Was schon einkaufen?
Ja, immer so ein bisschen.
Okay, das hast du gar nicht so erzählt.
Und dann denkst du, hey, ich weiß halt, dass gewisse Sachen mir einfach gut stehen, dass ich die gerne trage, ist wie du mit deinen Skate-Jeans. Ne? Mhm. Dann bist du einfach irgendwie so gefestigt, dass du auch, also ich hoffe, dann hat man nicht so das Bedürfnis, immer wieder diese neuen Sachen auszuprobieren, weil man einfach weiß, was man mag und was einem gut tut, was
nicht bedeutet, ist viel entspannter.
Ja, was auch nicht bedeutet, dass es auf ewig so sein muss. Du kannst es ja wieder ändern, aber die Frequenz der Änderung muss halt nicht wöchentlich sein, sondern vielleicht auch einmal alle 3-4 Jahre. Ja. Und ich glaube, das
nicht,
hilft.
Wenn man das Alter kommt, wo man keine kurzen Hosen mehr tragen kann, ich hoffe nicht.
Ja, doch, wenn irgendwann mal so die Krampfadern so heftig sind, dass es einfach nur eklig aussieht.
Ich nicht.
Ja, noch nicht.
Ja, dann nicht.
Doch.
Nee.
Du musst noch irgendwie, warte, wie war das? 10 Jahre? Ende 2020 kommt die neue.
Ende 2020 sind nicht 10 Jahre.
Was haben wir denn jetzt? Klar, wir sind schon 2018. Ja.
Hä? Du hast 10 Jahre gesagt und du hast gerade 2 Jahre in die Zukunft geredet. Ein Jahr.
Ach so, Ende der 2020er, sorry.
Ah, okay. Okay.
Ja.
Was ist da?
Dann passiert was Spannendes, weil jetzt kommt's.
Oh, oh. Okay. Mal gucken, was jetzt kommt. Das wird jetzt tote Babyküken?
Nee, es geht um deine Krampfadern. Okay. Das ist der Aufhänger.
Ich zeig dir mal kurz,
wie mein Gehirn funktioniert.
Okay.
Was man seit 1800, schieß mich tot, berechnen kann, ist die Price-Performance für Rechenleistung.
Mhm.
Also wie viele Rechenoperationen kriege ich für einen bestimmten Preis? Sagen wir für 1000 US-Dollar, wie viele Kalkulation kriege ich dafür.
Kann die Kalkulation noch nicht greifen. Geht es um Rechnerleistung? Also quasi.
Computer.
Es geht um CPU quasi. Es geht um Leistung.
Ja.
Also es geht. Ja, okay. Ja.
Zum Beispiel, sagen wir mal, 200 Jahre vor Christus konntest du dir für 1000 US-Dollar einen Rechenschieber kaufen.
Ja.
Also manuelle Rechenoperation. Ja. So, heute kannst du dir für 1000 Euro ein iPhone kaufen.
Ja, okay, also das heißt, wir reden. Im Großen, wir reden nicht, okay, Festplatte und so,
das sind genau, alles Variablen. Das ist gar nicht technologiebezogen, okay. Sondern okay. Auf das, ne, und da gab es halt verschiedene, ne, dann gab es vor dem Ersten Weltkrieg, gab es diese komischen Röhrchen, dann gab es irgendwelche anderen Sachen, heute gibt es irgendwie diese Mikrochips.
Okay,
ja. Das gab es so irgendwelche Vakuumröhrchen, mit denen auch früher Computer gebaut wurden.
Okay.
Keine Ahnung, habe ich irgendwie aufgeschnappt. So, und was halt.
Neben
was
den halt, verkrüppelten Kindern.
Genau, und was halt jetzt seit 1800 irgendwas zu beobachten ist das quasi. Jedes Jahr der Preis für Rechenoperationen.
Darf ich eine These aufstellen?
Ja,
weil ich weiß es ja nicht, das Ergebnis. Der Preis für Rechenoperationen sinkt.
Ja.
Das ist schon die Antwort. Warte mal, aber es steigt quasi die Rechenleistung steigt exponentiell zum sinkenden Preis, richtig? Der Preis, sag ich mal, sinkt und die Leistung steigt.
Krass, ja, oder? Ja, genau. Ja. Was dazu führt, dass du quasi auf einer exponentielle Kurve, wenn du dann so diese Logarithmusfunktion anwendest, wäre das eine Gerade. Und wenn die Gerade.
Warte mal, ist die Gerade die Steigung der Exponentialfunktion?
Weil die Achsen entsprechend anders beschriftet sind. Die Achsen sind nicht linear, sondern auch exponentiell. Jedenfalls, wenn die dann wiederum eine Krümmung hat, hast du quasi eine doppelte was auch immer. Auf jeden Fall steigt das unermesslich schnell, krass. Die Aussage ist, du kriegst halt jedes Jahr für das gleiche Geld viel, 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 viel mehr Rechenleistung.
Also ist es eigentlich eine normale exponentielle Funktion.
Ja, aber die ist
doppelt exponentiell.
Ja.
Okay.
Ja, ist ja voll krass, Alter. Also die Aussage ist einfach, Mathematiker, okay, oder was?
Das war der Kacke.
Ja, jedenfalls, okay. So, und was, und dieser Trend hält halt seit 1800, schießt mich tot an. Wahrscheinlich auch noch früher, man hat es aber nicht gemessen.
Da gibt es immer diese eindrucksvollen Bilder, so nach dem Motto, der IBM-Rechner, der irgendwie ein ganzes, der so groß war wie ein Schiff, so ungefähr, vor ein paar 2000 Jahrzehnten, das was ich gesucht habe, nicht 1000 Jahren. Und jetzt, ne, hast du halt einen iPhone-Chip oder so. Ne? Das ist ja diese Bilder, die man zu diesem Grafen, der sehr mathematisch war, vielleicht im Kopf rufen kann.
So, das heißt, du kriegst halt für das gleiche Geld viel mehr Rechenoperationen. Mhm. Und ein anderer Trend ist, neben der Preis wird immer geringer, so, ist die Größe.
So. Was ich gerade mit dem IBM-Rechner quasi schon angedeutet habe.
Genau, Alter, das ist super gut.
BrainSync.
So, das bedeutet, du kriegst immer mehr Rechenoperationen auf kleinerem Format.
Mhm. Für günstiger.
Für günstiger.
Okay.
So, und jetzt gehen wir mal davon aus, der Trend hält sich. Der Trend hat während des Ersten Weltkrieges, während des Zweiten Weltkrieges, wegen der kalten Kriegszeit, während jeglicher Wirtschaftskrisen konstant angehalten. Der hat quasi keinerlei Effekt verspürt.
Die perfekte Aktie. Quasi keine Schwankungen.
Ja. So, und das bedeutet...
Das macht ja nur Sinn. Also, die Standpunkt jetzt... Macht es Sinn, dass diese Entwicklung weitergeht? Ich weiß nicht, wie es bei Quantencomputern und so sein wird, aber jetzt gehen wir von dem jetzigen Technologiestatus aus, wenn es so weitergeht, macht es Sinn, dass irgendwann die Chips...
Wie gesagt, das ist komplett technologieneutral. Das heißt, früher gab es diese komischen Vakuumröhrchen, heute gibt es diese Mikrochips, aber was kommt als nächstes? Vielleicht Quantencomputer, was auch immer, ist scheißegal, aber dieser Trend grundsätzlich setzt sich fort. So, und das Spannende ist, weil die Intention dieses Typen, der das so vorgetragen hat, war zu zeigen, ich kann dir nicht sagen, wer diese Erfindung macht und wer damit quasi irgendwas Cooles macht. Aber ich kann dir sagen, wann, wenn wir dieser Gleichung folgen, die Technologie so weit wäre, dass es technisch möglich wäre.
Alter, jetzt wird's geil.
So, das heißt, der Typ ist zum Beispiel, ein Beispiel war, irgendwann in den, weiß ich nicht, 1980ern oder so, als Internet gerade hochkam, gab es ja dieses Netzwerk von so Unis und so, hat man gemerkt, okay, krass, wie viele Informationen wir jetzt schon austauschen. Und der Typ hat gesagt, spannend, irgendwann mal werden so viele Menschen in diesem Internet sein, dass es so viele Informationen gibt, dass wir auf jeden Fall sowas wie eine Suchmaschine bräuchten.
Mhm.
Und er hat gesagt, wahrscheinlich so Mitte, Ende der 90er wird es wahrscheinlich dann...
Das ist kein neuer Vortrag, das ist quasi...
Ich habe
es ja vor ein paar Jahrzehnten gesagt.
Ja, der hat quasi davon erzählt, dass er das mal behauptet hätte. So.
Okay.
Ja, aber ne, das, ja, okay, der hat das ja, schon, ja, ja. Ne, der meinte halt so, das ist ein Beispiel, wo man das halt nachvollziehen kann. Der konnte halt sagen, hey, wahrscheinlich so Mitte, Ende der 90er wird es genug Rechenleistung geben, um diese ganzen Informationen, die dann im Internet da sind, irgendwie zu verdauen.
Mhm.
Um dann zu sagen, okay, das ist die Information, wenn ich danach suche, kommt das. Mhm. Dann meinte er, ich konnte damals nicht sagen, ob es irgendeine von diesen 50 Projekten, die es damals gab, ne, die Suchmaschinen entwickelt haben, ob es jetzt die oder die sind am Ende. Ich konnte auch nicht sagen, dass es diese Google-Leute werden.
Also ob es jetzt quasi Yahoo, Google oder sonst irgendwas ist.
Genau, aber er wusste halt, okay, rein von dieser technologischen Entwicklung müsste es ungefähr dann, in dem Zeitraum, gäbe es genug Rechenleistung, um das Ganze zu verdauen. So.
Mhm.
Und worauf ich hinaus wollte, wegen den Kampfadern ist, der Typ hat das jetzt weitergerechnet und hat dann in seinem Vortrag so ein paar Dinge genannt, wie wahrscheinlich wird es Ende der 2020er technologisch soweit sein, dass wir Computer auf Größe von Molekülen haben, die genug Rechenleistung haben oder die genug quasi Platz haben, um gewisse Dinge darauf zu packen, dass wir die dazu nutzen können, um unser eigenes Immunsystem zu boosten. Und alle Krankheiten, die man so kennt, und alle Alterserscheinungen...
Wie würde ein Computer unser Immunsystem boosten?
Naja, stell dir vor, du...
Allein mit Rechenleistung, sag ich mal.
Ja, stell dir vor, du programmierst quasi Mikrochips, die ähnlich interagieren wie irgendwelche... Also die können zwei Dinge tun. Die können entweder unsere DNA manipulieren, quasi komplett flächendeckend.
Ja, aber wie? Die schütten ja keine Chemikalien aus, quasi. Also würden die dann quasi einfach mechanisch arbeiten?
Das wäre eine Möglichkeit.
Ach so, also
du kannst sagen, mechanisch, ja, auf der Größe, dass die quasi, sagen wir, so kleine Mini-Roboter-Ärmchen. So,
die detektieren irgendeine Basensequenz und schneiden mechanisch dann die DNA dadurch.
Genau, so oder die könnten das irgendwas
quasi
triggern,
einfach so
Elektrostoß irgendwo bewusst setzen, was weiß ich.
Stimulieren quasi eine Hormondrüse und dadurch werden Hormone ausgeschüttet, also so ein bisschen so in diese Richtung, okay.
Genau, ein bisschen so, du baust quasi künstliche, weiß nicht, T-Zellen oder sowas.
Genau, ja.
Irgendwie sowas.
Dass du irgendwie Immunabwehr hervorrufen kannst, irgendwie gegen Krebs kämpfen.
Also ja, genau.
So du kannst Krebs quasi physisch im Körper dann detektieren. Okay.
Ja, oder die nehmen sowas Huckepack, weißt du, die nehmen so, weiß ich nicht, irgendwelche Special-Zellen mit quasi.
Medikamente und, quasi, also ja, Medikament-Carrier.
Genau, und können dann aufgrund von so Computer-Vision oder irgendwas, können die anhand von Sensoren erkennen.
Genau, ja.
Okay, so, oh, das ist eine Krebszelle. Hier, Leute, ihr seid dran. Und dann packt ihr das aus und dann macht ihr die platt.
Ja.
So. Und da waren halt so rein von dieser Achse her, ungefähr Ende der 2020er, überlebt bis dahin, dann könnte es was so sein, dass
krass. Es... Das ist gar nicht mehr so lang.
Ja.
Krass.
Und dann dachte ich so, krass, das heißt, wenn du es bis dahin schaffst und dann irgendwer auf die Idee kommt und sagt, hey, wir finden so Krampfadern super hässlich und dann gibt es diese Krampfader-Bots, die du dann so in so einer Pille schluckst und eine halbe Stunde später ist alles so, was eklig krampfig an deinen Füßen war, weg. Und dann kannst du dir neue Shorts kaufen.
Das Ding ist, ich mochte auch diese Herleitung wieder, aber das Ding ist, um dabei zu bleiben bei dem Thema, das Problem, das dabei noch wäre, du müsstest halt auch eine Lösung für die Krankheit finden, sage ich mal. Das heißt, den Krebs zu haben, der reicht ja nicht, sondern du musst... Ja, nein, aber also, klar, ich wüsste jetzt nicht, wie Krampfadern einfach weggemacht werden. Ich habe keine Ahnung von Krampfadern.
Ich weiß nicht, was Krampfadern aber wirklich sind. Ich vermute, ich dachte, das ist
irgendwie ekliger. So, irgendwas staut sich irgendwo und dann müsste quasi einfach nur jemand durchpusten und dann würdest du halt diese Microbots mit ihren kleinen Spitzhacken da hinsetzen und die bauen dann irgendeinen Kalk in irgendwelchen... einen Plug in irgendwelchen Adern ab. Das kann ich mir noch gut vorstellen. Ja. Aber ne, so bei Krebs und so müsste man überlegen, wie man quasi einen Rechner programmieren kann, dass der genau eine Sache an dem einen Ort ausführt und nicht irgendwie dann getrügt. Also ne, das klingt alles erstmal leichter, glaube ich, als es ist, aber klingt auch nicht unwahrscheinlich. Also nicht, finde ich,
was, völlig. Was super spannend war dieses Thema der Simulation. Meinte, was
stimmt, halt, wenn du die Rechenleistung hast, ganz kurz,
darf ich
die These aufstellen?
Ja.
Wenn du die Rechenleistung hast, kannst du ja quasi auch einen Menschen einfach simulieren und kannst in dem simulierten Menschen alles quasi probieren und dann erst auf den echten Menschen anwenden. Und die Simulation ist wahrscheinlich so gut, dass es so gut wie keine Abweichraten gibt.
That's the point. Ja.
Krass.
Und das ist wiederum so ein Ding, ja. Heute wird eine Simulation verdammt viel Geld kosten. Und das ist so Hardcore-Supercomputer, die irgendwo es 10-mal auf der Welt gibt. Und was man heute damit macht, ist, man guckt irgendwie Erdbeben und Atomverfall von irgendwelchen Atomwaffen, die man noch so hat, und guckt sich solche Problemstellungen an. Wenn aber demnächst quasi dein iPhone die gleiche Rechenleistung hat wie diese aktuellen Supercomputer heute, oder das halt in 5 Jahren, dann könntest du hingehen und sagen, ey, cool, mein iPhone macht diese Simulation und das kostet mich einfach nur 1.000 Euro, so ein Ding zu kaufen. Und das hat,
wenn wir sogar noch damit einbrechen, dass dieser Preisverfall dabei ist, den wir gerade in dieser Kurve hatten, kostet wahrscheinlich sogar noch wenig.
Also das iPhone wird wahrscheinlich mehr kosten.
Weil es ein iPhone ist?
Genau, aber die Rechenleistung auf den Betrag gesehen ist trotzdem halt günstiger.
Ja.
Das ist halt der Punkt. Klar, man darf jetzt nicht davon ausgehen, da kostet ein iPhone 1 Euro. Nein, das iPhone wird wahrscheinlich 3.000 Euro kosten in 10 Jahren.
Weiß ich nicht. Man könnte doch vielleicht auch die Hypothese aufstellen, dass es günstiger wird, weil es einfach eine Massenware wird, weil es günstiger wird.
Das ist heute schon eine riesige Massenware.
Ja, aber ich meine so, dass nach dem Motto...
Man könnte es anders herstellen. Man könnte die ganzen Menschen aus der Gleichung streichen und hätte quasi ganze Personalkosten nicht. Dann wäre es wiederum günstiger.
Naja. Ja, das stimmt.
Ja.
Was soll ich dagegen noch sagen?
Gar nichts.
Aber wenn die ganzen Microbots quasi auch in den Firmen arbeiten und dann also und dir morgens so den Hut reichen, dann... Mr. Microbot? Erinnert mich so ein bisschen an Es war ja mal das Leben, weißt du noch? Diese Kinderserien damals, wo die quasi mit den Raumschiffen, diese Menschen mit den Raumschiffen durch die Körper geflogen sind und dann so ein bisschen Krankheiten erklärt haben, biologische Phänomene im Körper erklärt haben und so. So stelle ich mir das auch vor. Irgendwie dann so die kleinen Microbots, die mit ihrem Raumschiff durch die Adern fliegen und dann irgendwie verrückte Sachen machen.
Weißt du, was ich spannend fand? Ich habe das noch nie so betrachtet, aber es wurde mir gestern erst klar. Der meinte nämlich...
Keine tote Kinder.
Nein. Der meinte in seinem Vortrag, jedes Organ, abgesehen von Herz und Hirn, hat eigentlich nichts anderes als Aufgabe...
Als den Körper am Leben zu halten?
Als deinem Blutkreislauf, entweder Sachen hinzuzufügen oder zu entnehmen. Das habe ich so noch nie gesehen, aber dachte mir, boah, stimmt. So Lunge,
Sauerstoff.
Lunge nimmt Kohlendioxid raus, Sauerstoff rein, keine Ahnung, deine Leber nimmt irgendwelche toxischen Sachen aus dem Blut raus, tut andere Sachen wieder ins Blut rein. Oder vielleicht auch nur eine der beiden Operationen.
Ich weiß gerade, ob ich als Biolehrer jetzt gerade smarte Einwürfe machen müsste und sagen würde, nein, Willi, du hast Unrecht
an dem Punkt. Ich habe kurz darüber nachgedacht, dachte mir so, eigentlich ein schönes Bild, weil wenn du das mal
schneller macht Sinn.
Dann kannst du quasi einfach so, könntest du so Blutstrang malen, du könntest überall weil einen
Magen Organ. Und so macht ja auch Sinn. So nach dem Nährstoffe, eine Glucose ins Blut, Energie, ATP, damit alles arbeitet.
Mhm. Also mir ist auch spontan nicht eingefallen, ob es irgendein Organ gibt, was nicht quasi in den Blutkreislauf Sachen hinzufügt oder rausnimmt.
Geschlechtsorgane, theoretisch könnte man noch sagen. Wenn man das als Organ bezeichnet, okay. Könnte man sagen, okay, das ist noch ein bisschen mehr.
Was ist mit Hoden und Testosteron?
Buh. Wie, was meinst du?
Machen die das nicht ins Blut rein?
Ja, das ist richtig, aber die machen da noch mehr. Ach, ich dachte, du meinst, die haben ausschließlich diese.
Ach so, ja, okay. Das ist jetzt
also das wäre, aber nicht egal.
Exklusiv, macht doch ein bisschen andere Sachen.
Ja, also, egal. Aber spannender Gedanke, okay.
Und dann habe ich mir überlegt, naja, da könntest du eigentlich alle Organe rausnehmen und ersetzen durch
Pumpen oder irgendwas, also einfach durch quasi wie so ein Tropf, wie jetzt, wenn du ins Krankenhaus gehst und du hast, denkst quasi Infusion.
Ja. Und dann war auch so die Aussage.
Aber dann kannst du auch weiterspinnen, nur bevor du jetzt, also dann könnte man auch so weit gehen und sagen, okay, das Herz ist nichts anderes als eine Pumpe.
Ja, ist es.
Eigentlich, auch, ne? Ja. Also dann kannst du die exakt genauso ersetzen.
Kannst du ja heute schon.
Exakt, ich wollte gerade sagen, das ist ja quasi noch viel einfacher zu ersetzen, eine mechanische Pumpe, als irgendwelche komplexen Organe, die irgendwelche Sachen herstellen müssen, so. Und das Gehirn könnte man dann drüber reden, ob das dann irgendwie so Festplattencharakter
theoretisch. Ich habe da noch was, da auch Mindblow-Moment gestern.
Okay, was hast du gestern gemacht?
Alter, ich habe den Vortrag angehört, anderthalb Stunden.
Warte, nur die.
Ja, okay. Der Typ ist krank.
Okay.
Ja, ich lese gerade ein Buch von ihm, ist egal. Jedenfalls,
fand also wir sind gerade schon so weit, dass wir sagen, okay, wir brauchen eigentlich keinen Menschen mehr, weil wir Menschen besser nachbauen können.
Ja, warte.
Okay, ach, da kommen wir jetzt noch weiter
hin. Ja, erstmal noch jetzt zu unseren Problemen, die wir noch erleben werden. Demnächst ist, oh ja, unser Blutkreislauf ist ja, du kannst ja theoretisch von einem Optimum sprechen. Mhm. Wenn du wüsstest, was ein Individuum so isoliert betrachtet an Nährstoffen bräuchte und an Schadstoffen eben nicht bräuchte, gibt es Blutwerte und Durchschnitte.
Kannst du Laborsituationen erzeugen, sag ich mal.
Genau,
du könntest sterile Situationen so ein bisschen und dann könntest du gucken, wo funktioniert der Körper am besten, das Optimum. So.
Genau, du könntest jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, naja, ich kenne bestimmte Messwerte, also Ranges, die gelten als gut.
Referenz.
So wie man heute auch sagt, oh, deine Cholesterinwerte sind zu hoch. Jetzt kannst du hingehen und sagen, naja, wir bauen statt nur so einen Fitness-Tracker, so eine Art Sensorsystem in deinem Blutkreislauf. Das heißt, wir nimmst wieder diese geilen Bots, die verteilen sich in deinem Blut, schwirren da mit rum.
Und du hast gesagt, im Handy einen Tracker, der sagt, hier bitte zuführen von Zitronensäure.
Genau. Ja, und dann wäre das nächste Level, zum Beispiel auch gewisse, sag mal, Hormonhaushalte und sowas, könntest du ja dann auch intern steuern. Du brauchst ja keinen externen, zum Beispiel, du bist gestresst, irgendwas in deinem Blut, Stresshormone steigen an, ja, dann geht der Bot hin und drückt irgendwo gegen, bis dann die anderen Hormone rauskommen.
Aber die Frage ist, ob dann diese Stresshormonreaktion überhaupt noch natürlich ablaufen kann.
Ja,
weil
eben
du bist
nicht,
ja kein natürlicher Mensch.
Das, wo wir ja heute mit kämpfen, mit sozusagen, ich muss jetzt meditieren und mein Stresspegel, das könntest du einfach so.
Ja, aber ich überlege gerade,
you know?
Kann dein Stresspegel überhaupt durch Situationen ansteigen? Weil wenn du die nicht mehr, wenn das gar nicht mehr eine natürliche Reaktion oft, weil in diesem Menschen, von dem wir gerade reden, sollte diese natürliche Reaktion dann gar nicht mehr auftreten.
Ja, das wäre Next Level, wenn du das sogar quasi verhinderst, bevor es erst auftritt.
Aber dann ist wieder die Frage, können wir dann noch fühlen und können wir noch Dinge quasi mit Wert, also dann ist die Frage, wenn wir quasi keine Angst, Glückshormone, und wenn die quasi alle so perfekt im Haushalt sind, ob wir dann alle quasi diese, also das könnte man natürlich mit rumspielen, ne? Du kannst sagen, okay, ich bin eine glückliche Menschheit, das heißt, du pegelst diese Microbots alle so ein bisschen höher, dass sie alle glücklich machen.
Ja, oder das du ist kostenabhängig, du kommst von der Party, du musst keinen Alkohol mehr trinken.
Oder du sagst halt so ein bisschen wie bei Equilibrium ist das doch, ne? Wo alle quasi so gleichgeschaltet sind, so nach dem Motto, ne, Emotionen aus, nach dem Motto, ihr seid im perfekten Gleichgewicht, ihr empfindet keinen Stress, kein Glück, keinen Hunger, keinen Durst, ihr seid einfach so da.
Ja, weiß nicht, was ich
aber wir werden ja
gar nicht. Was ich gerade denken muss, wenn wir eine Gesellschaft formen, wie wir es heute tun, dann versuchen wir das ja zu einem gewissen Grad auch oft zu erreichen in verschiedenen Kontexten. Wenn du es mal an die Schule denkst, du willst nicht, dass jemand rumschreit und Leute verprügelt während der Schulstunde, sondern du versuchst in dieser Situation dafür zu sorgen, dass alle Leute offen sind, neugierig sind, wissensdurstig sind, einfach mit, weil sie aufnahmefähig sind für neue Informationen.
Das aber halt auch du quasi, kreativ und aktiv. Also
ja, genau. Du versuchst quasi genau das zu schaffen, nur dass du es halt nicht exakt quasi von innen heraus steuern kannst, in irgendwelchen Bots ausschalten, sondern du versuchst ein Umfeld zu schaffen, was das halt fördert.
Die Frage wäre jetzt, wie man Kreativität oder so durch Hormone dann irgendwie fördert, das kann ich dir jetzt...
Alter, also, keine Ahnung.
Ich glaube, dass das noch andere Faktoren...
Ja, stimmt.
Aber zumindest könnte man bestimmte Grundbedürfnisse so regeln, dass die Chance höher ist, dass du eher bereit bist, dazu irgendwie offen zu sein. Keine Ahnung was. Wenn du jetzt halt nicht Hunger hast, nicht müde bist oder so, wenn du morgens in die Schule kommst, dann hast du ja schon mal ganz andere Grundvoraussetzungen, irgendwie gut in den Tag zu kommen.
Ja.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass dieser Podcast irgendwann gehört wird und dann irgendwie so, diese Person ist Lehrer, so wie bei Höcke oder so, die halt feststellen, oh, der ist irgendwie Lehrer in der AfD, nicht so cool. Und jetzt so, der hat solche Gedanken, dass man Schüler irgendwie so machen sollte. Das sind alles Willis Ideen.
Alles meine Ideen, habe ich doch auf meine Klappe
genommen. Ich distanziere mich nicht davon.
Ja, und
du wolltest noch den nächsten Mindblow-Moment erzählen.
So, ja, das ging halt so weiter, ne? Und von wegen, ja, und dann 10 Jahre später kommt das und dann 10 Jahre später kommt jenes. Mhm. Und was mich schockiert hat, ist, verdammt.
Was kommt denn noch? Also erzähl, also scheiß auf die Zeit, erzähl.
Was ich super mega krass fand, war, es gibt jetzt heute schon die Möglichkeit, hinzugehen, dein Hirn zu scannen und dann dabei zuzusehen, wie sich neue Verknüpfungen, wie die entstehen. Ich schaffe eine Erinnerung, ja, ich übe jetzt quasi, während ich quasi gescannt werde für den Test und wiederhole bestimmtes Ding, Vokabel oder so, dann könnte man beobachten, wie sich quasi meine Hirnzellen neu verdrahten und sich neue, das fand ich erstmal so, okay.
Das habe ich sogar letztens in Neuro unterrichtet.
Nice. Dann dachte ich, okay, wenn man das jetzt beobachten kann und das auswerten kann, schon mal krass.
Schon mal krass.
Und dann kam die Aussage, ja Moment, was wir heute wissen ist, dass quasi die bisherigen viele Annahmen über die Art und Weise, wie unser Hirn funktioniert, komplett irgendwie dämlich waren und jetzt sind wir dem immer näher gekommen und sind heute an dem
Punkt, diese bildgebenden Verfahren.
Genau, zu beobachten, wie das Ganze funktioniert. Und was ich super spannend fand, war, also ich weiß, kann das gar nicht einordnen, ich weiß gar nicht, wie man das werten soll, aber ich fand es erstmal interessant, wenn man heute so ein Siri programmiert oder so ein Alexa, die dann irgendwelche Special oder auch eine Google Assistant, die jetzt auf Sprache reagieren, dann bauen die halt momentan solche künstlichen neuronalen Netze, die immer so verschiedene Ebenen haben. Da kommt ein Input rein, zum Beispiel meine Stimme kommt rein mit dem Wort Siri. Das wird dann gehört und dann geht das durch verschiedene Ebenen. Und je nachdem, wie jede Ebene macht gewisse Kalkulationen. Mhm. Das erste Layer rechnet irgendwelche Sachen aus und versucht diesen Schall irgendwie einzuordnen. Und dann gibt das ein weiteres Signal an den nächsten Layer und der rechnet wieder was und dann wieder an den nächsten Layer, der rechnet wieder
was. Aber was ist ja nur ein neutrales Wort eigentlich?
Ja, du kannst ja, das ist ja wie unsere Ohren funktionieren. Du kannst ja irgendeinen Input nehmen, eine Schallwelle und die wird dann umgerechnet in Nullen und Einsen.
Ja.
Und dann wird quasi das Gesamte genommen und dann durch bestimmte Funktionen durchgejagt.
Okay.
Zum Beispiel, da ist ein X gleich plus irgendwas gleich irgendwas und dann ist dieses X dieser Sound, der reingekommen ist. Weißt du, wie ich meine?
Nee. Bei Mathe bin ich wieder raus, aber bei dem Ohr war ich dabei. Das ist
eine Funktion mit einer Variable, Alter. Dann kommt ein Input und dann wird dann diese Variable reingesetzt und dann wird da erstmal gerechnet.
Ja.
So, und das wird auf dem ersten Layer gemacht, dieser Input, und dann kommen Ergebnisse.
Ja.
Und die Ergebnisse gehen dann im zweiten Layer als Input.
Das wäre zum Beispiel ein Beispielergebnis jetzt bei Siri.
Wäre es ja nicht, mal, wenn also ich jetzt ja oder nein. Das Wort Siri sage, dann ist das Ergebnis 7,5, 3 und 17 vielleicht. Einfach Zahlen.
Aber was sagen die Zahlen?
Ja, der Kontext wird ja dann erstmal durch die, das kommt gleich.
Okay. Also vielleicht musst du es erst erklären. Ich höre mal auf, wenn du Zwischenfragen erklärst. Bleib dabei, liebe Zuhörer. Es wird jetzt verrückt.
So, sagen wir mal, die Funktion, die versucht, einen Buchstaben in einem Signal zu erkennen. Ich sag Hallo.
Und ich will jetzt wissen,
was
ist ein H, ist ein A, ist ein L, ist ein L, ist ein O.
Jedes hat ein Laut und jeder Laut hat eine bestimmte Frequenz und diese Frequenz lässt sich übersetzen in bestimmte Nullen und Einsen.
So ist es ja jetzt. Wenn du jetzt zum Beispiel über so einen Sprachassistent irgendwie eine Bestellung aufgibst, sage ich vom Internet, musst du ja genau das tun. Der muss ja deine Worte quasi, deine Laute in Buchstaben übersetzen.
Und damit dann zuordnen, überhaupt, ist das ein A, ist das ein O-Laut. Ne?
Genau, so. Genau.
Und das geht dann in den Input-Layer rein und dann sagt er, dass dieser erste Layer rechnet dann rum und sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel ist es ein A. Wahrscheinlichkeit so und so viel ist es ein O und mit Wahrscheinlichkeit so ist es eher ein Z. Sondern geht das dann in den zweiten Layer rein, der rechnet wieder rum und dann gibt dann wieder einen Output und dann rechnet den dritten Layer und irgendwann mal sagt das Ding, ich bin mir ziemlich sicher, das Wort heißt Siri.
So. Irgendwie zu 90% oder vielleicht sogar mehr.
So. Und diese Layer, die haben mal, diese Netzwerke, die haben mal unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche, weiß nicht, Kalkulationen dahinter und die können unterschiedlich gesteckt werden.
Könnten die nicht theoretisch auch Emotionen zuordnen und so? Alles. Wenn du jetzt sagst, ob du glücklich Siri sagst oder negativ, also eher tiefer und so, könntest du da nicht ganz viel von ableiten?
Ja, total. Und das Spannende ist, man kann diese Dinger kreieren.
Was jetzt?
Diese
Layer?
Diese Kalkulationen in diesen Layern. Und man kann die sich selbst anpassen lassen. Indem man sagt, was ist der Input? Und dann sagst du, der Output ist richtig oder falsch. Und dann änderst du deine Kalkulationsoperatoren. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Zum Beispiel, sagen wir, ich trainiere jetzt so ein neuronales Netz. Ich sag dem, hallo, bla bla bla. Mhm. Und dann erwarte ich einen bestimmten Output, zum Beispiel eine Reaktion, ein Bing. Mhm. Dann sage ich, hallo, bla bla bla, und es kommt kein Bing. Dann sage ich, das war falsch. Mhm. Dann könntest du jetzt hingehen und sagen, du änderst bestimmte Operationen, zufällig wie auch immer, kannst du es entweder steuern, du justierst deine Hand, oder lässt es zufällig ändern, dann testest du es nochmal, sagst, hallo, bla bla bla, guckst auf das Ergebnis. Und wenn es dann richtig ist, sagst du, okay, das war richtig, gut gemacht.
Aber wie kann es das selbst? Wie kannst du es selbst lernen? Weil das selber kennt ja nicht die richtige Antwort.
So, und jetzt kommt der spannende Part.
Okay, ich mag das. Ich habe das
clevere Frage gestellt. Du kannst entweder hingehen und sagen, hey, ich bringe es dir jetzt bei, ich bin ein Experte.
Genau, so kann ich es ja verstehen. Das ist ja, wie Programmieren funktioniert. Das ist ja dann, ich sage ja,
jetzt,
nein.
Und jetzt kommt der spannende Part. Jetzt mal angenommen, du hast ein relativ, ich sag mal, relativ einfaches Szenario, wie...
Sollen wir das Super Mario Beispiel
nehmen? Ein Atari-Spiel.
Nehmen? Genau, sollen wir das nehmen?
Ja, du hast dieses Spiel, wo du einfach nur mit so einem...
Pong. Oder? Rechts, links und
mit dem Ball? Dieses, wo du so hochschießt. Wie heißt das nochmal?
Space Invaders.
Nee, nee, das mit diesem Strich unten, der so hin und her, den du nach links und rechts...
Brick Breaker oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas,
so, das heißt, nur ganz kurz erklären. Nee, du hast unten so ein, wie bei Pong, du hast quasi so eine Platte, die fährst du nach links und rechts und musst oben so Steine abbauen quasi.
Ja. So. Ich hoffe, du hast dieses Spiel. Mhm. Das ist ein beschissenes Beispiel.
Okay, lass uns das Super Mario Beispiel nehmen, oder? Macht das nicht Sinn? Da geht's doch, geht's doch um Selbstlernen, oder?
Ja.
Aber passt das nicht in den Kontext?
Auch, doch. Aber dann machen wir zwei Beispiele. Das eine Beispiel wäre, du liest das Ding, du lässt das Ding quasi als Bewertung diese Zahl oben rechts lesen.
Oben rechts, welche Zahl?
Dein Highscore.
Ach so, ja, okay.
Und du sagst, je höher, desto besser. Ja. Dein Ziel ist es, das Ding zu maximieren, also immer höher zu bringen.
Okay, und du programmierst aber vorher Grundeigenschaften ein, wie pro Block gibt es einen Punkt.
Du zeigst, aber als Input kannst du eigentlich nur die Pixel des Screens zeigen.
Aber woher checkt der denn, wofür es Score gibt? Da wird der, pass auf, in diesem Szenario...
Guck mal, warte.
In dem Beispiel würde doch jetzt die AI hingehen und sagen, ich mache den Highscore-Rechner einfach hoch, ohne dass ich irgendwas dafür tue, weil ich kann das.
Das ist nicht im Radius der Möglichkeiten.
Also
ist
nicht, das meine ich, du musst vorher Grundsachen definieren, oder nicht?
Stell dir mal vor, das Ding kriegt nur die Möglichkeit nach links oder nach rechts. So wie ein echter
Spieler. Also schränkst du es ein?
Ja, ja. Also du kannst dich nicht in das System hacken und einfach sagen, ich setze den Highscore hoch.
Okay,
stell dir mal dieses Netz so vor, Input ist links oder rechts und Ergebnis ist dann ein Score, der dir angezeigt wird. Und du kannst anhand des Scores bewerten, ob der gut oder schlecht ist, weil die Maxime ist, du musst den Score maximieren.
Mhm. Das heißt, vorher ist aber schon definiert, dass es pro Block einen Punkt gibt. Weil sonst wird der Highscore ja gar nicht hochgehen.
Nee, du musst die Regeln des Spiels nicht erklären.
Du musst Ich meine, du musst das Spiel erstmal programmieren.
Achso, ja, das Spiel, das Spiel gibt es, das Spiel hat gewisse Regeln.
Okay,
jetzt setzt du dieses Ding auf dieses Spiel an, sagst, es gibt halt die Möglichkeit, nach links und rechts zu gehen. Das sind deine Input-Möglichkeiten.
Jetzt bin ich ganz bei dir. Darauf wollte ich nur hinaus, weil wenn die Blöcke jetzt einfach keine Punkte bringen würden, dann kann der Highscore ja nicht hochgehen. So, aber dadurch, dass das ja da ist und du quasi jetzt anstatt einen Menschen da dran setzt, einfach eine selbstlernende KI irgendwie dahinsetzt und sagst, okay, du kannst nur rechts links machen, wie ein Affen, den du quasi beide Finger auf die Tasten klebst und der kann nur, nicht so fett, aber du kannst nur rechts und links, kann nur drücken, ist ja quasi so.
Okay. Und nur, dass das Ding halt bewerten kann, okay, ich habe zweimal links gedrückt, die Pixel kamen als Input rein, ich habe dann da so reagiert. Das hat den Score nicht verändert. Schlecht. So. Und dann kannst du dich selbst adjustieren und dann machst du es einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wir bräuchten dafür, weiß nicht, pro Spiel irgendwie 10 Sekunden. Das Ding schafft aber, dadurch, dass du halt alles beschleunigen kannst, weil es eine Simulation ist.
Kannst perfektionieren quasi.
Kannst du unendlich viele Durchläufe machen, also sehr viele in kurzer Zeit. Und so lernt das Ding irgendwann mal, einfach die gewissen, die richtigen Dinge zu tun. Und es gibt ja genau diesen Versuchsaufbau. Und nach irgendwie, ich glaube, 8, 9 Stunden war das Ding halt, hat das die Highscores geknackt, die kein Mensch vorher knacken konnte.
Genau, und dann sind wir auch wieder bei der KI, die Go spielt, bei der KI, die Schach spielt. Und
da so wollte ich eigentlich drauf hinaus. Mit dem Go-Ding ist es so, die haben dann irgendwann mal...
Du musst kurz, glaube ich, erklären, was das ist.
Go ist ein asiatisches Brettspiel, wo man weiße und schwarze Steinchen auf so einem großen Feld verteilt. Mit der Absicht, möglichst viel Raum von diesem Feld für sich einzunehmen. Ich kenne die genauen Regeln
nicht. Ja, aber man sagt immer, das ist irgendwie tausendmal komplexer als Schach, weil es irgendwie tausendmal mehr Züge gibt oder Millionen mal.
Du kannst halt nicht, wie bei Schach kannst du halt hingehen und sagen, wie sind die Wahrscheinlichkeiten für die nächsten Züge? Du hast ein relativ kleines Feld, du kannst alle möglichen Varianten der Möglichkeiten mehr oder weniger durchrechnen. Das
können ja selbst Menschen relativ perfekt. Genau. Also, ne?
Genau, und das kannst du bei Go halt nicht, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Und was man halt gemacht hat, man hat erstmal eine KI entwickelt, in der man halt der Profispiele gezeigt hat. Das anguckt wie Profispiel.
Quasi, wenn du ein Kind trainieren willst, das gut machen, zeigst du erstmal Videos.
Genau. Und zeigst, aber und so machen das die Profis. Besser war, als diese Profis, von denen es Videos gab, hat man gesagt, man nimmt quasi zwei
KIs.
Quasi dieselbe erstmal und lässt die gegeneinander spielen.
Mhm.
Und der Gewinner kommt halt weiter. Der andere wird getötet quasi.
Mhm.
So, und der Gewinner spielt wieder gegen den gleichen Gewinner. Und so kannst du halt mit so ein bisschen Random-Faktor, kannst du halt einbauen, immer so eine Evolution.
Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder bei der Bio-LK. Wir sind wieder bei natürlicher Selektion im Prinzip. Die best angepasste an das Spiel setzt sich immer durch.
Genau.
Du als Mensch tötest die andere quasi. Es gibt jetzt keine natürliche Selektion, aber.
Genau, aber du kannst halt auch noch bewusst so den Zufallsgrad, den du redest
halt vom Mutationsgrad,
kannst du halt noch einstellen. Dann kannst
sagt man auch Mutationsfaktor.
Ja, ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls kannst du es machen und dann spielen die immer gegeneinander und das halt super schnell und dann zack, 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 hast du irgendwann mal eine super gute, weil die immer wieder den Besten besiegt. Also immer wieder hat der Beste gewonnen. Und immer wieder wiederholst du das, bis du irgendwann mal hast, als so ein Ding hast, wo du sagst, okay, krass, let's go.
Jetzt bist du halt. Let's go. Let's go spielen.
Ja.
So, das war jetzt ja die Einleitung zu dem Mindblown-Ding, das noch im Vortrag kam. Oder hat er einfach nur mal das Go-Beispiel nochmal wiederholt?
Weil genau.
Und ist ja so ein bisschen älter, sag ich
mal. Ja, und der Punkt ist, wenn wir jetzt verstehen, wie auf Basis dieser Computerprogramme, die wir jetzt quasi bauen selber, ist nichts. Und dann aber feststellen, wow, unser Hirn funktioniert ähnlich wie diese neuronalen Netze, nur haben wir nicht eins, sondern 300 Millionen davon in unserem Kopf und die sind nach einer bestimmten Hierarchie angeordnet. Was wir heute noch nicht wissen, ist, wie die Hierarchie angeordnet wird. Aber wir wissen, dass ein Signal, was reinkommt, bestimmte Hierarchien durchläuft. Das können wir halt sehen.
Genau, man kann nur ganz kurz, damit ich auch ein bisschen Wissen vielleicht reinbringen kann. Denn man hat früher, also man hat zwei Hypothesen gehabt, man hat gesagt, entweder eine Information ist auf einem Neuron gespeichert, quasi auf einer Nervzelle gespeichert, und wenn man irgendwas triggert, wird das abgerufen. So nach dem Motto, das Neuron für ich erkenne Willis Augenfarbe ist irgendwo da oben, und ne, so hast du einfach eine Milliarde Neurone für verschiedene Informationen. Oder du hast halt dann daneben die Theorie gehabt, diese Theorie der neuronalen Netze, so nach dem Motto, du speicherst nicht Informationen auf Neuronen ab, sondern du erkennst Muster. Du speicherst quasi Informationen in Mustern. Das heißt, wenn ich Willi sehe, triggert alles. Dann triggert es, ach, siebte Klasse kennengelernt und so weiter. Und das ist alles irgendwie in diesem Netz gespeichert und so kann ich dich quasi erkennen. So, und das geht ja in diese Richtung mit den neuronalen Netzen, nur um das mal.
Ja, ich wollte ein bisschen genau das. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir können das Ding eigentlich relativ gut nachbauen, jetzt ist es die Anzahl der Netze, die unser Hirn so besonders macht und die Anordnung. Und wir können aber gleichzeitig auch studieren, wie sich diese Anordnung entwickelt.
Noch ganz kurz, ich glaube, was besonders cool auch noch ist beim Menschen, dass der halt mehrere Sinneskanäle hat, wo du quasi Informationen mit aufnehmen kannst und deswegen diese Netze total komplex werden können. Ne? Weil jetzt, sag ich mal, beim Computer, so wie ich es mir gerade vorstelle, hast du erstmal nur eine Eingabe oder hast nur eine. Ja, das ist halt kein Sinn.
Ich kann es gar nicht in den Sinn fassen. Wir haben Kameras bei Computern, die kannst du benutzen.
Ja, du hast.
Wir haben Voice, also, ne?
Du hast Ohren.
Mikrofon. Touch, theoretisch auch. Also,
ja, mir fehlt das Haptische gerade so ein bisschen, weil das finde ich noch einen wichtigen Faktor, der, glaube ich, viel macht so. Aber das könnte man ja auch irgendwie hinkriegen, ne? Du gibst ja mittlerweile schon diese Arme, die irgendwas antasten können und so weiter. Okay.
So, und jetzt der nächste Gedanke war, okay, wenn wir jetzt die Anzahl der. Sag mal, wenn wir davon ausgehen, wir wissen, wie viele neuronale Netze es bräuchte, um ein Hirn nachzubasteln, und wir wüssten, wie man smart diese hierarchische Struktur hinkriegt, dann ist nochmal berücksichtigen, wann kommt dieser Punkt, wann es rechenleistungstechnisch soweit ist, dann war so die Aussage, ja, so Ende 20er, Anfang, weiß ich, oder Mitte irgendwie 2030er, passt das Ding mehr oder weniger auf so ein Smartphone-Chip. So.
Krass. Und das halt auch nur, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Das ist ja diese gleiche Gleichung. Es kann ja innerhalb dieser Jahre kann ja irgendein mind-blowing Event passieren, was irgendwie eine dritte exponentielle Faktor da mit reinbringt. So, ne? Lass es Quantencomputer oder sonst irgendwas sein, die diese Gleichung auf einmal noch mehr beschleunigen. Mhm. Weil das ist ja quasi eine Gleichung, die den Fortschritt des eigenen Dinges beschreibt. Also nach dem Motto, wenn sich da noch was Krasses tut, beschleunigt das noch mehr. Mhm. Und das finde ich nochmal spannend gerade.
Ja, und dann ist halt irgendwann die Frage, wann, wann kommt der Punkt, wo wir einfach nicht mehr differenzieren können zwischen das, was Menschen sind und das, was nicht mehr Menschen sind. Also, weißt du, dann kommt
dieser abgefuckte Scheißgedanke. Kurz bevor wir zu Black Mirror gehen, wurden Aussagen getroffen über Energieversorgung? Ja. Steigt die auch exponentiell? Also braucht dann so ein Gerät, das ich quasi in meiner Tasche habe, diese Microbots, wie werden die quasi angetrieben? Gibt's da was? Also wie ist da die Idee?
Keine Ahnung, wie das, also es gab jetzt keine Aussage, wie werden Microbots angetrieben, aber es gab eine Statistik dazu, wie der Preis für Batteriespeicherung und Energiespeicherung allgemein und der Preis für Solarenergie quasi, wie das sich verhält, dass du auch so einen Preisverfall.
Alter, wir haben endlich die Photosynthese im Menschen quasi. Wenn du so willst, wenn du die Microbots hast und angenommen, die sind so ein bisschen solargetrieben und angenommen, man kann das so schaffen, dass quasi die so nah unter der Haut sind, dass quasi die UV-Strahlung quasi, dass die Sonne da auf die zukommt, dann haben wir quasi wie Photosynthese im Menschen, weil die ja quasi Energie bereitstellen für den eigenen Körper. Geil. Ohne dass wir grün sind. Aber ich wäre ganz gern grün. Gibt's auch grüne Microbots? Ja. Okay, aber gehen wir weiter noch zum Abschluss zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Dann können wir gar nicht mehr unterscheiden, was Mensch und was quasi Maschine ist. Und das ist ja erstens schon mal physisch, wo wir gerade gesprochen haben, ne? Ist ein Mensch, der eine Pumpe als Herz hat, noch ein Mensch? Würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, ja. So, ne? Ist ein Mensch, der kein einziges menschliches Organ mehr hat, noch ein Mensch? würde man so, ne, und so kann man sich so rantasten, dann fragt man sich ja wirklich, wann ist so die Grenze? So, allein vom Phänotyp, vom Körperlichen her. Und das gleiche Spiel können wir auch im Sinne der neuronalen Netze gerade aufmachen, mit dem geistigen Eigentum von Menschen, sage ich mal. Also das ist ja das, was man jetzt schon merkt, wenn man mit bestimmten Websites oder so, wenn man also eine Hilfe-Hotline anschreibt. Am Anfang ist es manchmal gar nicht mehr so klar, ist es gerade wirklich Mike, der mir antwortet, oder ist es AI. Ich wollte einen witzigen Gag machen AI und so. Ja. Naja. so, und das kann man ja dann noch weiter spinnen, wenn du dann wirklich menschliches Verhalten eigentlich nahezu perfekt simulieren kannst, wenn du diese neuronalen Netze hast, die diese ganzen Eigenschaften abbilden können, zufällig handeln können und so weiter und so fort. Dann kannst du ja gerade in dieser digitalisierten Welt, die sich ja immer mehr abzeichnet, sag ich mal, weißt du ja wirklich irgendwann nicht mehr, okay, hat Willi jetzt gerade einfach eine gute AI, die irgendwie seine ganzen Anrufe beantwortet und seine ganzen Nachrichten beantwortet, oder ist es wirklich Willi, mit dem ich schreibe?
Ja, und
weil er auch quasi dein Verhalten perfekt imitieren kann, ja, oder sie.
Das geht halt so weit, dass man dass die These gibt, angenommen, wir denken jetzt nochmal über unser Hirn nach und wir sagen, wir haben irgendwie, das fand ich eigentlich ein interessantes Beispiel, wir haben jetzt hier so einen, wie nennt man diesen Frontallappen hier?
Frontalen. Cortex, also präfrontaler Kontext.
Genau, dieser Cortex, das ist super geil.
So, das ist quasi so, wo die bewussten Entscheidungen getroffen
werden. Genau, ne, so alles, was mit Moral und so zu tun hat und so, chillt da oben. So, jetzt, spannende These fand ich, wir konnten da nicht weiterentwickeln, weil die Geburt quasi limitierender Faktor ist.
Weil unser Gehirn nicht größer werden kann, sonst sprengen wir unsere Mütter.
Quasi, das ist die Aussage. Bei denjenigen, die noch ein krasseres Brain hatten und einen größeren präfrontalen Cortex, da ist einfach die Sterberate so hoch.
Das ist ein Selektionsfaktor, dass Mutter und Kind quasi bei der Geburt sterben, weil es einfach nicht funktioniert.
Deswegen hat sich das irgendwie eingependelt bei der Größe. Keine Ahnung, was kann man, das ist eine wilde
Ding. Finde ich eine spannende These. Aber ich
finde es plausibel irgendwo. Aber
macht erstmal Sinn, diese These.
Und dann kam so, okay, wir müssen es ja nicht biologisch hinkriegen, wir können uns ja einfach quasi eine Art hier so eine Art Helm wie von Dingensbumsens, wie heißt
das? Magneto.
Magneto-Helm, X-Men-Helm, sowas, so ein Ding aufsetzen, was letztendlich mehr oder weniger die Signale, die sowieso schon im Hirn sind, auslesen und das dann quasi die nächste Layer anreichern.
Ja, genau. Du kannst quasi eine künstliche weitere Schicht der Großhirnrinde quasi aufs Gehirn drauflegen, weil es ja dann nichts weiteres ist als weitere neuronale Netze, die du ja eh schon da hast.
Ja. So. Und stell dir vor, dann spürst du die Menschheit emotional.
Geil! Ich weiß, was du meinst.
Ich stell dir vor, heute gehst du auf Twitter und dann liest du Kommentare und denkst dir so, warum sind alle so aggro? Und dann ziehst du dir auf einmal diese Dinge an und du spürst so einfach, dein Hirn gibt dir einfach so ein Signal wegen, Leute sind gerade alle abgefuckt und traurig oder Leute sind gerade super happy und du kannst halt quasi so
das Internet schickt das Signal rein und das Ding, was weiß ich, also es ist nicht vorstellbar.
Du kannst quasi Informationen auswerten aus Daten, die jetzt nicht möglich erscheinen.
Ja, genau. Weil der Input ist so quasi global. Jeder, der so ein Ding aufhat, sendet gewisse Signale, die werden aggregiert und dann an alle verteilt und dann kannst du so Dinge tun wie, weiß ich nicht,
da meinst du gerade eher den Helm von Professor X eigentlich, nicht von Magneto.
Ja, aber,
ne, weißt du noch, Professor X kann sich dieses Ding aufsetzen, ist ja mit allen Menschen auf der Erde
connected. Ja, genau das Ding.
Eigentlich ist es doch das.
Ja.
Der, vor, wie das heißt es nochmal?
Ich meine, ja, aber stell dir vor, das gibt's halt für jedermann zu Schnäppchenpreis von Apple. Ja.
Schnäppchenpreis von Apple.
Ja. Und das fand ich halt so, und die Timeline dafür ist 2054.
2045. Wie alt sind wir da?
Wir haben jetzt, sagen wir mal,
wir sind 2020 und dann sind wir 29,
Jahre, 27 Jahre noch mal plus.
Wir haben unser Leben einfach noch mal plus.
Ja, das sind wir
52.
27 und
27.
54.
Danke.
Das heißt, bald, fast übermorgen, ist das theoretisch soweit.
Krass.
Und heute sind wir so richtig stumpf und reden in so Gesprächen über, ja, da müssen wir diese Abteilung digitalisieren. Ich denke mir so, fuck man, mein ganzes Leben wird digital in weniger als 27 Jahren. Und das fand dieser zweite Mindblow-Moment, wo ich mir denke, ja, plausibel, schon da, morgen da, oh fuck, ja.
Ja, und also ne, klar, muss es auch kritisch betrachten, ne? Es ist halt eine Gleichung, die irgendwie theoretisch ist und man weiß nie, was passiert. Es kann auch der dritte Urknall, also nee, es kann irgendwie, keine Ahnung, auf einmal eine Eiszeit, die Natur macht, es ist eine Strich durch die Rechnung, macht irgendeine Natur. Krasse Eiszeit und in 2025 ist auf einmal die Menschheit wieder am Standpunkt von 300 vor Christus. Ne? Also man könnte das natürlich auch so theoretisch aufziehen. Ja, ja. Aber sagen wir mal, wenn alles so weitergeht, dann
wir uns nicht selbst umbringen.
Genau.
Dann
sehe ich diese Gleichung tatsächlich eher noch wie soll ich sagen, wie nennt man das, wenn man nicht prollig und so ist, sondern eher zurückhaltend. Also das ist quasi noch so eine
konservative
Einschätzung. Ja, eine konservative Einschätzung, weil ich eigentlich eher damit rechne, dass einfach irgendwelche verrückten Einflüsse da reinkommen, dass die irgendwie eher noch ankurbeln.
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Also wäre jetzt so ein Gedanke.
Aber was ich so krass finde, ist, dass es einfach nicht, es ist während unserer Lebenszeit, es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, ach, betrifft
so wie die Sonne explodiert irgendwann.
Ja, ja, genau so, ja, irgendwann, dann bin ich eh nicht mehr da, sondern, fuck, das ist echt bald.
Das ist echt krass.
Scheiße. Und wir machen uns heute so Gedanken um unser Leben, wie es heute ist, aber eigentlich müsste man sich auch schon ziemlich viel Gedanken machen um das Leben, wie es morgen sein wird.
Oh, Alter. Ich auch so nicht genannt. Weißt du, was ich mir gerade noch vorstelle? Okay, ich bin Lehrer an dieser Zeit. Wie soll ich das überhaupt alles... Wie soll man das irgendwie...
Wollte ich dir noch so einen Artikel zuschicken? Ja, du musst ja bis dahin überleben. Irgendwie. Du brauchst ja Cash.
Ja.
Oder rechnen nochmal nach. Ja, nee, aber das wird auch krass. Da musst du halt auch irgendwie dann gucken, wie das...
Spannend. Super spannend. Also, ne, und klar, in diesem utopischen, also ich finde es spannend, dass wir gerade mal diesen einen Tech-Gedanken quasi durchgedacht haben, was wir vorher auch immer schon mal gerne gemacht haben, aber nie Podcast. Das finde ich total cool, dass jetzt mal drin ist. Und diesen Gedanken kann man ja quasi in ganz vielen anderen Bereichen auch durchdenken. Kann man ja in dem Wirtschaftsbereich durchdenken. Du kannst ihn in den Naturbereich durchdenken und so weiter und so fort. So nach dem Motto, wenn alles so ist, existiert da noch Währung? Macht das Sinn? Macht das Sinn, dass Leute noch arbeiten gehen? Ist das nötig? Oder so, ne?
Ja.
Also das sind so Gedanken, die können wir in zukünftigen Podcasts damit einpflegen, finde ich.
Ja, weil ich voll das total spannend finde. Ne? Das ist auch spannend, weil ich habe heute zum Arbeitskollegen gesagt, der mir diese Doku empfohlen hat über die Textilindustrie.
Möchtest du kurz mal beides nennen, den Vortrag und die Doku für die Leute, die halt das mal nachgucken wollen?
Ach so.
Ist ja ganz cool vielleicht.
Die Doku heißt The Real Cost.
Okay.
Oder Costs, ich weiß gar nicht. Und der Typ heißt Ray Kurzweil.
Und weil er sehr kurzweilige Vorträge macht.
Mhm.
Hat er bestimmt noch nie gehört, den Gag.
Noch nie. Kann man einfach bei YouTube gucken. Jetzt irgendwie relativ viele Vorträge. Ich habe jetzt einen von 2018 mir angeguckt. Mhm. Irgendwie so eine Konferenz in Belgien.
Okay, was ist denn so? Was ist dein Job?
Der Neurobiologe? Der war immer so Erfinder. Der hat voll die krassen Sachen erfunden. So das erste quasi Gerät für Blinde, damit die lesen können. So Stick. Und der hat voll die krassen Sachen erfunden sein Leben lang. Und ist jetzt irgendwie Chef-Ingenieur bei Google seit ein paar Jahren.
Ah, ein Google-Typ.
Ja, okay. Der hat ein Buch geschrieben. Die Google-Leute fanden es spannend und meinten, du bist smart, du arbeitest mit uns.
Okay.
Da habe ich gesagt, okay, mein erster Job.
Ja, stimmt.
Ja. Also, was lustig war auch in dem Vortrag, das hat voll gut zu dieser Doku gepasst. Und weil ein Arbeitskollege hat mir die Doku empfohlen und dann meinte er, boah, das ist so krass, Alter, wie können wir das jemals stoppen?
Mhm.
Und der Typ sagt einfach so ganz kalt, naja, momentan ist der Hype ja mit 3D-Druckern ja wieder vorbei. Mhm. Aber das ist normal. Am Anfang sind immer alle super hyped, aber das bringt eh nichts.
Mhm.
Ich habe mal ausgerechnet, so 2025 wird die Technologie soweit sein, dass jeder für sich quasi für 1 Euro ein T-Shirt zu Hause drucken kann und andere Klamotten auch zu Hause drucken kann.
Mhm.
Dann haben wir mittlerweile alles gefixt. Da könnt ihr auch Baumwolle und alles Mögliche haben. Kein Problem.
2025?
Ja? Ist schon bald. Und dann dachte ich so, ah, dann müssen wir noch ein paar Jahre ertragen, dass es echt scheiße ist auf der Welt. Aber dann ist das Problem gelöst.
Ja, genau, das ist halt auch was, ne? Kann durchdenken, muss es dann noch sowas wie dritte Weltländer geben? Muss es dann noch sowas wie Armut geben? Absolut fucking not. Also das ist ja, also das kann das Ende der Menschheit sein, relativ schnell. Sinne Terminator-mäßig. Es kann aber auch, also die Rettung der Menschheit sein, ne? Also nur um das ganz kurz anzudenken. Man könnte natürlich sagen, wenn es das gibt, was ist dann überhaupt noch so ein Menschenleben wert? Eigentlich nichts, weil es gibt Größeres und Cooleres. So. Also warum brauchen wir überhaupt noch dann, sag ich mal, arme kleine Kinder von irgendwo, weil die sind ja im Prinzip nur Ballast und wir haben was Größeres. Wäre das harte dystopische Szenario.
Ja.
Und du sagst halt, hey, jetzt haben wir Möglichkeiten, alles und alles zu verbessern, die Lebenslage für jeden Menschen und für alles auf der Welt zu verbessern. Wir müssen die Erde nicht mehr ausbeuten, wir können Klima retten, wir können Kinder retten, wir können alles retten.
Weißt du, was ich am realistischsten finde?
Mhm.
Ich habe einen Podcast gehört von Elon Musk, wo der Joints geraucht hat.
Mhm.
Der ist super bekannt geworden, aber der ist auch gut.
Mhm.
Sagt an einer Stelle, ich stelle mir das so vor, wenn es so eine super...
Elon Musk übrigens der Tesla- und SpaceX-Typ.
Mhm. Meinte so, ich stelle mir das so vor, wenn es eine überkrasse AI gibt, dann wird die uns wahrscheinlich so wahrnehmen wie Katzen. Oder irgendwelche anderen kleinen Haustiere, die man süß findet, aber die man nicht wirklich ernst nimmt. Und solange sie einen nicht beißen oder nicht abfacken, lässt man sie auch einfach da sein. Man hat ja gar keinen Grund, sich mit denen zu beschäftigen. Und wenn die einen abfacken, naja, dann schubst man sie halt weg oder was weiß ich.
Da muss ich gerade an Penner denken, wo es dann so um klassische Konditionierung und so geht, wo dann irgendwie so ein Mönch hingeht und die Katzen, die halt irgendwie immer so laut schreien in der Nacht, packt er irgendwie alle nachts mal alle so in einen Sack und schlägt mit dem Knüppel auf diesen Sack, damit die nicht mehr schreien quasi. Und wenn er so ein paar Nächte hat, hat er das gemacht, danach haben sie nicht mehr geschrien. Wenn nicht AI das auch mit uns macht, dann GG Redplay.
Lass ihn bloß in Ruhe.
Ja.
Von daher mal gucken. Oh, das ist so krass, so spannend. Ich kann es nicht glauben und irgendwie schon.
Mm.
Es ist so,
ja,
es ist einfach so, ja, der hat recht, verdammt, aber will ich das?
Mir machen so die Zeiträume so, die machen mich ein bisschen skeptisch, weil es wirkt halt echt schnell. Und wenn ich mir jetzt so die letzten 3-4 Jahre Handyentwicklung und so angucke, dann fühlen die sich nicht so krass an.
Mm.
Obwohl wahrscheinlich im Hintergrund krasse Sachen gelaufen sind, die wir vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen und so sehen. Deswegen, ich finde, für den Endkonsumenten fühlt sich das gerade noch nicht so an, weil gehen wir vom Handy aus, das ist irgendwie die letzten 10 Jahre vom Äußerlichen und so relativ ähnlich geblieben und so. Die Chips da drin sind also auch nicht so viel kleiner geworden, sage ich mal, ne, von der Größe, weil, also die sind ja relativ, also sagen wir jetzt 5 Jahre oder 6 Jahre oder so. Ne? Und die Rechenleistung spürt man jetzt nicht so direkt. Die
kann man
nicht
weißt, so, was, ne? Man spürt es heute nicht, aber was ich zum Beispiel beachtlich finde, ist, das iPhone geht jetzt hin und guckt sich lokal auf dem Handy, nicht in der Cloud, alle deine Bilder an und labelt sie, kategorisiert sie und sagt, das ist ein Baum, das ist ein Mensch, das ist ein Nacktfoto, das ist so. Das alles nur in diesem Chip. Vor 2-3 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Dann konnte man das nur über Cloud, Synchronisierung, so bla, und dann hast du riesen Rechenzentren und die verdauen das und all deine Fotos werden quasi bei Google.
Ja, aber das ist, was ich meine, das sind so
Sachen. Heute spürt man das nicht.
Genau.
Aber es dauert irgendwie 2-3 Jahre später, merkst du aber mal, dann unterhält sich dein Handy mit dir einfach komplett und denkst, hä, wie kann das sein? Bist du die Cloud? Nein, ich bin offline.
Fuck. Bist du die Cloud? Nein. Ich bin hier.
Ich bin dein Handy. Aber wie kannst du das?
Wait, wer bin ich?
Wie kannst du diesen ganzen Input verarbeiten? Vor 2-3 Jahren hat man dafür riesen Rechenzentren gebraucht. Heute machst du es auf einem Chip.
Und dann sagst, hey Willi, ich empfehle dir einen Podcast von Mike Kurzweil. Oder ich empfehle dir einen Podcast, will mal quatschen. Da wurde es gesagt.
Ja. Und das ist so, ich glaube, man spürt es halt
Ja, man kann es mit den Voice-Assistenten vielleicht ganz gut auch erklären. So, ne, die letzten drei Jahre, wie krass da so die Entwicklung war, ne, was da so funktioniert
und, hat. Und wie, so. Wie krass selbstverständlich das ist. Mm. Von einem, vor 5 Jahren hättest du gesagt, boah, krass, dass das mich überhaupt versteht.
Mm. Wow.
Mm. Und heute ist es so, hey, warum ist Siri so viel schlechter als die anderen? Mm. Und denkst du so, was soll die Scheiße? Kriegt euren Scheiß zusammen. Macht mal gutes Zeug. Und das ist so selbstverständlich geworden. Und ich glaube, dass wir einfach zu gut da drin sind, Sachen als selbstverständlich und als, klar, warum denn auch nicht, schnell einfach so einzuordnen, dass es das gar nicht mehr so schockt.
Wir bräuchten so ein paar Hype-Microbots in unserem Körper, die zwischendurch so sagen, ey, das ist jetzt gerade krass, Mann. Okay, das ist krass.
Ja, also ich glaube, man spürt es irgendwie nicht so richtig, weil man sich auch an diesen Fortschritt gewöhnt.
Ja, und weil man noch in Institutionen sich auffällt, wieder auf die Schule bezogen, wo ich mir denke, wir haben nicht mal ein HDMI-Kabel am Beamer, sondern wir sind noch bei VGA. Da muss man sich halt überlegt, in vielen Kontexten, in denen wir uns bewegen, ist der Fortschritt halt auch sehr langsam erkennbar, weil es einfach große Institutionen sind, große Arbeitgeber, was auch immer ist. Ja. Da ist der Fortschritt, dieser krasse Fortschritt nicht so schnell spürbar.
Ja.
Und aber ich glaube, dass das halt auch eine exponentielle Kurve eher ist. Genau, ne? Ist so nach dem Motto, wenn dieser Punkt einmal beschritten ist, dann gibt es so ein Roundup so für alle und dann ist auf einmal
alles krass. Wir können es einfach nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist wie, weil ich habe es gar nicht damals mitbekommen, als es so akut war. Irgendwie hat es in dem Vortrag genannt, meinte, es gibt dieses Genomprojekt, das gab es mal. Mhm. Ne? War so, ich glaube, sogar staatlich gefördert, irgendwie so, keine Ahnung.
Genau, wir lesen das Genom aus, genau. Ne? Und können dann sagen, ob du Krebs kriegst oder nicht.
Genau, dann war so irgendwie
zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit.
Also. Nach so 7 Jahren hatten die gerade 1% des Genoms entschlüsselt.
Mhm.
Und alle so, boah, für den Arsch. Mhm. Dauert ja 700 Jahre insgesamt. Ne?
Doch, da. Jetzt kommt es. Was passiert in den letzten 3-4 Jahren, Willi? Erzähl es uns.
Ja, das Projekt hat irgendwie dann noch ein paar Jahre gebraucht, weil es sich immer quasi verdoppelt hat. So, alle 2 Jahre. Und dann waren es irgendwie nur noch 7 Verdopplungen bis 100%.
Mhm.
Und das ist auch wiederum spannend, der Preis für die Entschlüsselung. Von das erste Genom hat wie viel gekostet? Wie viele Milliarden?
Keine Ahnung.
Heute kostet so ein Ding 200 Euro, 23 and me oder so.
Ja, also, genau.
Wo ich mir denke, so
und passiert halt innerhalb von, also und die können am Tag 30.000 Genome wahrscheinlich auslesen.
Das ist ein geiler Witz.
Geht ein Gen und ein Allel im Supermarkt?
Hat so eine Frau, so ein Mann sein können, hat eine Frau so einen Gentest gemacht, das eingeschickt.
Mhm.
Zugangsdaten bekommen, konnte er sich einloggen und das auslesen.
Mhm.
Hat irgendwas Passwort vergessen, statt zu sagen, ich will ein neues Passwort, hat sie sich nochmal so ein Kit bestellt, hat sich so nochmal quasi
speichert. Und die haben gesagt, es gibt einen Klon oder was?
Schickt das weg also, und dann kriegt sie so eine Benachrichtigung, wow, es gibt einen Zwilling von ihnen auf dieser Welt, so nach dem Motto, und die so, boah krass, ich wusste gar nicht, dass es eine Zwillingsschwester
hat. Oh nee.
Ja. Das dazu. Aber ne, das zeigt halt, wie albern günstig das geworden ist und wie Standard das ist.
Und sowas Komplexes wie DNA, was wir halt als komplex wahrgenommen haben. Ne? Und
das fand ich auch so spannend. Der sagt halt einfach ganz knallhart, ja, alles, was wir heute als Nicht-Informationswissenschaft nehmen, also heute, wenn wir von IT sprechen oder Informatik, ist es Computer und so.
Mhm.
Und ja, einfach DNA ist einfach auch nur ein Stück Code. So. Mhm. Den kannst du halt interpretieren, den kannst du modifizieren, du kannst damit rumspielen.
Mhm.
Wir wissen zwar noch nicht, wie das genau funktioniert, wir können nicht die Folgen ablesen, aber sobald wir das können, das ist ein Spielfeld, ein großes Spielfeld.
Finde ich witzig, weil in diesem Evolutionstheorie-Kontext spricht man ja auch immer von Kreationismus, ne? Also so die Leute, die sagen, hier irgendwer hat Dinosaurierknochen verbuddelt, um es alles zu verarschen, alles ist von Gott. Und das gibt ja, weil die einen cooleren Namen brauchten, nennt man das jetzt ja auch Intelligent Design.
Ja.
Und Intelligent Design so nach dem Motto, es gibt einen intelligenten Designer, Gott, irgendwas, und der baut quasi alles, wie es sein soll.
Hm.
Und ich finde, Intelligent Design passt viel besser zu dem Zukunftsszenario, das du gerade aufgezogen hast, nach dem Motto, wir haben eine DNA und wir haben Intelligent Design, das heißt, wir können da dran gehen und intelligent irgendwas machen. Dazu muss man sagen, das ist, was wir jetzt alles so erzählt haben, da könnte man sagen, boah, seid ihr irre, stellt euch mal vor, was alles Schlimmes passieren kann. Es geht jetzt gerade nicht darum, dass man sagt, das ist auf jeden Fall die Lösung für alles und das ist das Geilste, was passieren kann. So, ne, wenn wir jetzt DNA einfach irgendwie bearbeiten können und so weiter, sondern natürlich gibt es immer total die Probleme, Schwierigkeiten. Es geht gerade nur, dass wir das krass finden, dass sowas überhaupt möglich ist. So, das von der Leistung her. Die ethischen Probleme, die damit einherkommen, haben wir jetzt heute gar nicht so mit angesprochen.
Ja, aber das ist ja mit jeder Technologie, ne? Du kannst immer was Gutes tun, du kannst was Böses damit tun, so. Aber einfach die Vorstellung, dass es halt dazu, also dass es so behandelt wird wie ein Stück Computercode, den du heute schreibst und einfach ins Internet hochlädst und dann guckst, was damit passiert.
Mhm.
So kannst du halt theoretisch in der Simulation auch DNA ändern und dann compilen, also simulieren lassen, dann guckst du,
Dann ist das doof aus. Dann ist das nicht mehr nichts weiteres mehr als eine Charaktererstellung im Computerspiel.
Ja.
Das ist quasi, ich hätte gerne eine dünnere Nase.
Im Zweifel halt genau das.
Mhm.
Vom Interface
her. Genau, genau
vom Interface her. Wenn ich User Experience, UI-Designer wäre, für Babys modifizieren, würde ich das machen wie so ein Computerspiel.
Ja.
Drehen,
genau.
So, wie bei Sims und so. Alter-Skala, oh, mit 20 sieht die Person so aus, mit 40 so.
Welche Skills soll er haben, soll es haben, welche Hobbys?
Ja, gab es heute eine Meldung, in China behauptet ein Wissenschaftler, genau das gemacht zu haben, die DNA eines noch nicht Geborenen modifiziert zu haben und dann Geburt.
Krass, also in der quasi, also nach Befruchtung, also quasi Spermium, Eizelle und dann
ja,
so 1, 2, 3, 4 Stellstadium quasi hingegangen und gesagt, okay, wir haben nur
4 Zellen. Also ich habe nur Headline gelesen.
Ja, nee, das ist immer das, was ja Sinn macht, ne? Wenn nicht die 7 dann so fragen, die haben auch gefragt, wie das funktioniert. Mhm. Und ich habe es jetzt nicht nochmal großartig nachrecherchiert, aber das ist ja der Punkt, wo es am meisten Sinn macht. Wir haben gerade quasi
mit Leben. Mit der Verschmelzung so und dann hast du genau
eine zu zwei Zellen relativ
schnell, dann hast du 4 Zellen.
Dieses 4-Zell-Stadium sagt man immer so. Ne? Und wenn du da hingehst, hast du halt 4 Zellen, 4 Kerne, 4-mal DNA. Boah, ist überschaubar.
Kann man
machen. Und sobald dann irgendwie beim, keine Ahnung, das ist ja dann auch so, ne, 32, 64, das geht ja dann relativ schnell. Irgendwann ist es halt unrealistisch, dass du noch jede Zelle erwischst, sondern du musst ja jede Zelle modifizieren. Und ich meine, warum soll es nicht möglich sein? Also wir können mit CRISPR-Cas und keine Ahnung was ja jetzt irgendwie rauskam, dass es vielleicht doch nur bei Pflanzen geht, nicht bei Menschen, keine Ahnung warum. Aber du kannst ja quasi Enzyme, die schneiden und du kannst Sachen einbauen mit Plasmiden, du kannst ja Genmanipulationen betreiben. So. Mm. Und warum sollte es nicht funktionieren, gerade in dem Stadium? Also klar, es ist halt eine hochsensibel und das kann ganz schnell schief gehen und dann kommt da einfach nichts bei raus. Dann sind diese 4 Zellen und dann ist es ein Ende. Und du hast im Prinzip eigentlich entstehendes Leben getötet. Okay, nicht so cool. Mm. Wir haben gesagt, wir blenden Ethisches aus. Aber krass, dass der Typ gemacht hat.
Ja, ich denke mir halt immer, ja, man kann das ja auch in einem, ist das doof zu sagen, aber man kann das ja in einem sicheren Umfeld testen. Also man geht immer davon aus, irgendwer macht das dann und entlässt das dann in die Welt. Mhm. Und dann verteilt zum Beispiel, du nimmst eine Pflanze und manipulierst die jetzt, auf einmal wird die hochgiftig und tötet alles. Du wolltest nicht, ups, Zufall. Dann tust du die in die Welt raus und auf einmal alles.
Ja gut, bei Kindern argumentiert man immer damit, dass es halt schwierig ist, weil du halt mit menschlichem Leben
experimentierst. Ich wollte jetzt bewusst auf Pflanzen hin,
ja,
weil
genau,
man halt dann, da auch Risiken hat, aber das ist vielleicht so ein bisschen.
Aber genau das wird ja gemacht. Also da wird ja genau da wird ja Zucht auch genmanipulierende Zucht quasi betrieben, um im kleinen Bereich relativ große Erfolge zu erzielen. Mhm. Genau das wird ja gemacht. Diese Grenze, die dann immer noch gezogen wird, ist halt zu Menschen, weil du halt dann sagst, okay, selbst wenn in einem isolierten Bereich was schief geht, hast du quasi ein Kind getötet. Ja, theoretisch. Ja, ne? So, und bei einer Pflanze hast du halt eine Pflanze getötet. Das ist den Leuten halt ein bisschen weniger wert. So, ne? Also deswegen, klar, ich glaube, die Sorge, die Menschen haben, ist jetzt nicht davor, okay, ich züchte mir jetzt den Antichrist, der wird irgendwie 80 Meter groß und zerstört die Welt, wenn ich Pech habe, sondern es ist halt eher, okay, shit, wenn was schief geht, töte ich hier gleich gerade quasi Leben. Also das ist wahrscheinlich auch vielen Forschern egal, aber deswegen gibt es diese ethischen
Grundsätze. Worauf ich hinaus, weil Stefan, du kennst es hin, dass du gar nicht so weit gehen musst. Also du
weil du die Simulation hast.
Du codest was, dann sagst du Simulation an und dann siehst du, wie sich die Zellen teilen. Auf einmal kommt ein Error und Simulation in Phase 17 gescheitert.
Aber was ist, wenn wir dann an dem Punkt schon nicht mehr wissen, was Leben und was nicht Leben ist? Ist da nicht dieser simulierte Stück leidet? Code, ist es da nicht im Prinzip auch schon Leben?
Kann sein.
Nein, warum? Weiß nicht. Was ist die Definition von Leben dann?
Ja, die ist ein bisschen schwammig.
Die ist schwammig. Womit wir bei den fluiden Anzügen wären, die wir uns am liebsten anziehen.
Ja. Ja, aber keine Ahnung, ich glaube, wenn du Sachen so simulieren kannst, dann hast du gewonnen.
Ich glaube.
Google, der super smart, die haben ja diese Selbstfahrenautos in die Welt geschickt. Mhm. Diese komischen
Trolley. Mit den Kameras.
Die haben irgendwie, wie war das, 8 Millionen Meilen sind die gefahren.
Mhm. Ist das viel? Ich habe keine Ahnung.
Für so selbstfahrende Autos, ja. Und ich habe jetzt erst geschnallt, warum die das gemacht haben. Ich habe mal gedacht, die wollten einfach immer weitermachen und dann quasi.
Warte mal, reden wir gerade von den Google Maps Autos? So nach dem Motto, die halt die Street View-Bilder machen.
Diese selbstfahrenden Google Autos.
Aber war das nicht eine Kombination aus beiden irgendwann?
Ja, und ich habe jetzt erst verstanden, warum quasi dieser Schritt echte Autos auf echten Straßen notwendig war. Die wollten nämlich ihre Simulation verbessern. That's the thing. Die sind hingegangen und haben...
Die Simulation ist quasi Google Maps?
Nein.
Das Navigations...
Stell dir vor, die haben sowas wie GTA.
Mhm.
So eine Welt, die so vielleicht reagiert...
Ist quasi ein Computerspiel, ja.
Ja. Also ein Computerspiel, was ziemlich realistisch ist, was so eine offene Welt ist und was halt so von der Physik her so reagiert, wie sehr ähnlich dem ist, wie unsere echte Welt halt reagiert. Wenn du zum Beispiel einen Baum fällst, fällt der halt in bestimmten Winkeln, bla bla bla. So, und diesen...
Willi hat noch nie GTA gespielt.
Doch, in den neuen Versionen kannst du auch Bäume fällen.
Jedenfalls, ja. Die sind halt ganz viel mit diesen Autos rumgefahren, um möglichst ihre Simulation zu verbessern, um danach im nächsten Schritt
Rückschlüsse wieder auf das echte Leben zu ziehen.
Ja, dann, um dann diese Autos in der Simulation viel schneller fahren zu lassen, damit die besser lernen und sie dann wieder in die echte Welt zu entlassen. Das ist wie der Zeit, der Raum von Zeit und Geist.
Oh, jetzt bei Dragon Ball, Freunde.
So, die haben eine Kapsel, wo sie reingehen, wo die Zeit ganz anders verläuft. Und dann gehen sie wieder zurück in die echte Welt, um stärker zu sein, um die Bösewichte zu bekämpfen. Google hat in der echten Welt quasi Informationen gesammelt, um diesen Raum, diese Simulation zu kreieren. Hat dann die Autos in diese Simulation geschickt. Dort ganz viel, ganz schnell fahren lassen.
Und aber waren sie draußen viel cleverer und konnten viel besser Sachen erkennen, weil du quasi... Du simulierst den 17 Unfälle, also 17 Milliarden Unfälle, die die quasi bauen, wenn sie irgendwie rechts abbiegen, damit die checken, okay, ich biege jetzt lieber links ab.
Genau.
Ja? Und ganz einfach Trial and Error wieder.
Dann ja, genau. Und da kannst du auch die Zeit einfach ganz schnell laufen lassen.
Ohne Sprit zu verbrauchen, ohne Umwelt zu belasten.
Ja, ohne und Risiken einzugehen. So, und wenn du das auf alles Mögliche übernimmst, dann ist derjenige, der gut simulieren kann, und eine starke Computerleistung hat.
Spannende Frage wäre ja auch wieder in dem Zuge, ob du quasi, um bei dem Rahmen von Geist und Zeit zu bleiben, in dem Kontext, ob man es schaffen könnte, angenommen, es geht um Lernen.
Ja.
Also die Frage ist ja sowieso, ob es noch sinnvoll ist, dann zu lernen oder ob du nicht eh immer durchgängig den Zugriff auf das ganze Wissen der Welt hast, durch irgendwie irgendeine krasse Verknüpfung zum Internet. Aber um diesen Simulationsgedanken mal dann weiterzunehmen, wäre es quasi möglich, dass du quasi, wie soll ich sagen, ich sag's mal und wir versuchen es zu schärfen, dass du deinen Geist in die Simulation schickst, da innerhalb von kurzer Zeit quasi ein Buch liest, irgendwas lernst, dann überträgst und das dann auch in der echten Welt kannst. Also mein Gedanke ist dabei quasi...
Ich glaube, Buchlesen ist ein dummes Beispiel. Nimm mal irgendwas Akrobatisches oder sowas.
Ja, jonglieren.
Ja.
So. Aber das funktioniert nicht, oder?
Warum nicht?
Aber wie kriegst du deinen Körper da in die Simulation? Also wie funktioniert das? Also
was ist Jonglieren? Du nimmst Bälle in die Hand. Genau. Ne? So, das heißt, deine Sinnesorgane, Hände und Augen, was noch
beteiligt?
An Augen, Ohren, weiß nicht, Geruchssinn, wenn die Bälle stinken.
Gleichgewicht, Ohren ist bestimmt auch drin.
Das heißt, das sind alles Input, die du bekommst. Und dann Output ist, du wirfst die Bälle hoch und du beobachtest, wie die Bälle sich verhalten. Das heißt, du beobachtest mit deinen Augen und so weiter, ne? Die Flugbahn, das ist wieder neuer Input und dann Output ist du.
Das ist klar, du kannst diese Sache quasi.
Ich wollte das für mich mal so runterbrechen.
In eine rechnerische Aktion quasi packen.
Genau, so. Das heißt, was aber theoretisch dann gehen würde, ist, wenn du in deinem Hirn neuronale Netze hättest, dieses Muster erkennen. Das heißt, du könntest dir so einen Helm, theoretisch, so ganz vereinfacht, du könntest einen Helm aufziehen, der diese Mustererkennung perfekt hat und der wiederum Zugriff hat auf die Steuerungselemente, deine Arme nämlich, könntest du das.
Ja, das ist mir klar. Dass dieser coole Helm uns quasi der Zugang zu allem Wissen und allen Fähigkeiten gibt, wenn das so passiert wird mit den neuronalen Netzen, geschenkt.
Aber du meinst vorher den Upload?
Ich meine gerade diese Simulationsgedanken. Also wenn wir quasi noch nicht bei diesem Cybergehirn-Theorie sind, sondern wenn wir bei der Vorstellung sind, wir haben Zugriff auf die Simulation. Jeder einzelne Mensch, ich zu Hause, habe Zugriff auf die Simulation. So. Und kann ich die für mich nutzen, um für mich die Zeit zu beschleunigen, etwas zu können. Weißt du, wie die Google-Autos. Ja. Kann ich quasi mich selber in der Simulation das machen lassen, um dann in der echten Welt das zu machen? Ich glaube nicht, weil wir halt noch nicht programmierbar sind, richtig? Wir müssten dadurch quasi irgendeinen Chip, irgendwas in uns haben, um
dieses in uns ist eigentlich egal, ob du es jetzt dir drüber stüpfst.
Ja, ich will den Helm halt nicht. Ja. Ich wollte halt gerade nur irgendwie so sagen, ob man das irgendwie anders hinkriegen kann,
Das Ding ist halt, der Prozess, den dieses Google-Auto durchläuft, um halt eine Aktion irgendwie zu lernen, ist halt immer derselbe. Also es ist ja nicht so, dass der Lernprozess anders ist, sondern einfach die Frequenz ist also es ist einfach quasi in der gleichen Zeit häufiger der Fall. Das durchläuft das Szenario einfach immer und immer wieder. Das heißt, man könnte höchstens hingehen, jetzt wie wir jetzt, und du willst jonglieren lernen, mach es immer häufiger, immer häufiger, immer häufiger, wiederholst, irgendwann prägt sich das ein. Und das ich wüsste halt nicht, wie du quasi die Zeit beschleunigst, ohne dass du daran alterst und so weiter.
Ja, genau, ich komme gerade auch nur so weit nach dem Motto, ich kann die Simulation mich beobachten lassen, so nach dem Motto, hey, jonglieren ist das, wie eine Videoaufnahme, du lädst quasi ein Video von dir hoch, wie du jonglierst, ne? Könnte man ja auch jetzt schon machen, ein YouTube-Video einfach packen, so, und das kann man in der Simulation eine Milliarde Mal ablaufen lassen, Aber das macht mich nicht immer noch nicht zum besseren Jongleur.
Das macht die Simulation. Das würde dein neuronales Netz in deiner Birne nicht beeinflussen.
Genau, das macht die Simulation zu einem perfekten Jongleur vielleicht. Ne, das kann ja wie Go spielen, wie alles mögliche kann ich ja quasi immer weiter perfektionieren. Wenn der Ball fällt, ist verloren, bla bla bla. Aber ich krieg's nicht wieder raus.
Ja.
Das heißt, wir können im Prinzip dann die Simulation trainieren und können, also ein bisschen, ich denke gerade so an Wii Fit und so, weißt du, stell dir vor, so, ne, du machst dann irgendwie dein Yoga vor dem Wii Fit Balance Board und so kann quasi diese Simulation, die KI, wie auch man das dann nennen möchte, immer mehr Sinneseindrücke sammeln und dann auch selber simuliert und in allem eigentlich perfekt werden, sodass du dann irgendwann, wenn dieser Punkt soweit ist, diesen Helm aufsetzt und dann kannst du das alles auf einmal, weil diese KI vorher schon so gespeist wurde durch den Menschen, weil die Funktion der, ich kann Sachen wahrnehmen, schon da war, ich kann sie jetzt noch nicht wieder bereitstellen, das kommt halt erst.
Ja, irgendwie läuft es immer darauf hinaus, dass wir einfach zu lang, also wir, dadurch, dass wir einfach
nicht... Der Mensch als Mängelwesen.
Nee, der Mensch ist halt einfach organisch, ne? All die Prozesse, die bei uns durchlaufen, auch wie unser Hirn funktioniert, ist halt einfach nur langsam im Vergleich zu diesen elektronischen Prozessen.
Das absolut.
Ist halt einfach limitierender Faktor, so. Ich glaube, den kriegt man auch nicht geboostet oder so. Ich frage mich halt auch, was passiert, wenn du plötzlich auf einmal so einen Helm auf hast und du kriegst da voll die Datenflut rein. Der Rest kommt da nicht klar.
Andere haben schon Angst, um einen WLAN-Router in einem Raum zu sein.
Ja gut, die ist sowieso Game Over, die brauchen halt echt viel Aluminium.
Ja.
Boah.
Krass.
Hey, es ist einfach super krank, einfach super spannende Zeit, auf die auf uns zukommt. Und es ist so absurd, über was für Scheiße wir uns heute Gedanken machen, womit wir uns, also jetzt, ich rede nicht von den Themen, die wir vorher hatten,
aber
so
reden vom Ref zum Beispiel.
Ja, sowas, wo ich mir denke, so, ja, das sind wie so
unbedeutend.
Ja, so Lappalien, wo ich denke, so, ja, wow, komm mal klar. Ne, so Leute, die sich beschweren über irgendwelchen alltäglichen Kram, wo sie sich Probleme suchen, wo gar keine sind. Ich denke, wow, wenn ich da an das alles irgendwie berücksichtige, was uns erwartet, ist das alles irgendwie...
geschenkt. Das ist quasi so eine Vorbereitung auf die Zeit. So
ja, aber die uns auch nicht helfen wird. So, weil, ja.
Krass. 1:40 Folge.
Verdammt. Kommen die ganzen Hater wieder.
Ich würde ausrasten.
Ich hoffe, die freut sich.
Stimmt.
Oh nein, was für ein Nerd, ey.
Und vor allem, ja nein, die denken halt erst, die schalten erstens alle schon ab, wenn Kinder sterben.
Nein, das ist dann so voll traurig. Das ist eine emotionale Achterbahn, diese Folge.
Krass, wir müssten unseren Titel irgendwie so gestalten, dass die Leute so, es gibt ein Gewinnspiel am Ende. Wir müssten quasi die Folge nennen, hört's bis zum Ende, dann könnt ihr irgendwas gewinnen.
Nee, aber die Folge hat echt für mich einen riesen Wert, weil wir können, wie du gesagt hast, wir können in 10 Jahren gucken oder hören und dann werden wir sagen, die haben sehr gut wiedergegeben, was dieser andere Typ da in seiner Präsentation
Genau, die haben in 1:40 sehr gut wiedergegeben, was der Typ in 1:30 gesagt hat.
Viel anschaulicher, viel verständlicher. Klasse gemacht.
Ja. Aber ich finde, das ist eine Folge, die fühlt sich für mich gerade richtig nach uns an. So. Also, weil das ist so das kondensiert, weswegen wir eigentlich den Podcast gestartet haben. Weil alles, was sich so die letzten Wochen und Monate so entwickelt hat, war ja immer so ein bisschen, okay, haben wir ein Ziel dahinter, ne, was, wie können wir vielleicht Leuten helfen und so weiter und so fort. Und heute war es einfach wieder so, okay, wir sind beide hammermüde, wir sind tot, es geht nichts. Und dann kommt das, okay, lass einfach abdriften in eine verrückte Cyberwelt.
Ja.
I like.
Ich glaube, ich schreibe mich für Informatik ein, Anfang des Jahres.
Ja, mal gucken, dann guck ich mal, ob ich nämlich nochmal in Bioinformatik, oder gibt es bestimmt sowas, irgendwie ja, so Biotech, bla bla.
Ja, keine Ahnung, aber jetzt mal nochmal einen Gedankengang.
Ich will die Photosynthese-Bots, ganz ehrlich.
Nee, was, ohne Scheiß, ein Gedankengang.
Ohne Scheiß, ich will die Photosynthese-Bots.
Ja, ist okay, aber ich fühle mich, glaube ich, wenn du gewisse Skills nicht hast, so, du bist jetzt ein Mensch dieser Gesellschaft.
Dann bist du keine Katze, dann bist du...
Es gibt Leute, die können einfach, die können dieses Zeug kontrollieren. Die nehmen so eine AI und programmieren die um. Klar wird die eines Tages klüger sein als die und macht die wieder platt, aber die waren diejenigen, die das Ding überhaupt mal kontrollieren konnten für einen Moment.
Die waren, Dings, Tony Stark, die, wie heißt er?
Ultron.
Age of Ultron, ja, genau.
Ja, ja, und wir... Was können wir?
Also ich bin eine süße Katze. Doch, ich bin eine süße Katze.
Ja, weißt du, ich denke, ja, wenn du gar keinen Plan davon hast, wenn du so gar nicht checkst, wie es funktioniert, wenn heute Leute sagen, ich habe kein IT studiert, woher soll ich wissen, wie ich eine E-Mail schreibe, sage ich, okay.
Ja, genau.
Und wir sind schon auf einem anderen Level, wir können E-Mails schreiben, aber
es gibt einfach Leute, die sind noch viel krasser. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt mal angenommen... Die
können mich dazu bringen, E-Mails zu schreiben.
Ja, wenn jetzt mal angenommen, die alles, was Biologie ist, wird zu einer Informationstechnologie. Mhm. Angenommen, alles, was unsere Landwirtschaft betrifft, unsere komplette Essensversorgung, wird zu einer Informationstechnologie.
Ich frage sich, ob du auch noch essen musst, wenn du deinen komischen Effekt abgeschrieben
hast. Ja, mal angenommen, wir sind noch in dieser Phase, ja, wir müssen noch essen, aber wir bauen unser Essen irgendwie in so komischen Containern an, die mitten in der Stadt stehen und so hochoptimiert ohne Pestizide und so ein Kram. Mhm. Und alles läuft über so AI, die das so scannt und pflückt und bla, mit so QKA und so einem Shit. Welchen Wert bringst du dann noch als in der Gesellschaft, wenn alles quasi über Informationsflüsse gesteuert wird und du nicht in der Lage bist, diese mitzugestalten?
Du weißt meine Antwort. Ich bin süß. Schleiche mich, AI-Gott.
Das ist der Titel. Schleiche mich, AI-Gott. Miau. Ey, jetzt weiß ich, wieso Leute, die so ein bisschen YouTube machen und so, nach einer Zeit einfach komplett abdriften und so einen scheiß Titel machen. Das kommt einfach von alleine.
Ja. Nur, dass die meisten damit was Ziel verfolgen und wir fühlen das halt.
Alter.
Fühlen wir noch?
Und scheiß, ich bin echt wieder an so einem Punkt, wo ich mir denke, fuck, du bist einfach obsolet als Mensch in einer gewissen Zeit und was tust du dagegen? Ist das okay, das zu machen? Ist das verrückt? Ist das normal? Ja, sich jeden Tag die Frage zu stellen oder häufiger mal, wie muss ich meine bisherige Ausbildung shiften, verändern, anpassen, mein Skillset erweitern, um überhaupt in so einer Welt überhaupt noch irgendwas beitragen zu können, außer eine süße Katze zu sein und sich streichen zu lassen?
Ich glaube, das macht dir einen krassen Druck, könnte ich mir vorstellen. Das macht so, wenn du dich jeden Tag so hinterfragst, was ist mein Nutzen für, das ist ja nicht mal die Gesellschaft dann, das ist ja, was ist mein Nutzen für die AI schafft. Also ne, für diese Welt dann, die dann irgendwie da ist.
Ja, wir können das ja so partiell betrachten, müssen ja nicht komplett in das Endgame-Szenario gehen, sondern einfach mal so irgendwo
dazwischen. Aber gehen wir auch partiell dahin. Ich glaube, bei diesem partiellen Szenario, auch also auf dem halben Weg, sag ich mal, wird es dann. Also, das ist immer die Frage, was nennst du obsolet oder was nicht? So nach dem Motto, man könnte jetzt ja auch sagen, sowas wie Politik und Politiker und sowas, ist ja im Prinzip auch noch von Menschen geschaffenes System, um irgendwas am Laufen zu halten. So. Und es kann ja sein, dass du in dieser Zeit irgendwelche Systeme schaffen musst, die auch gewährleisten, dass alles noch so weitergeht. Irgendwie, dass irgendwas funktioniert. Und vielleicht kommen da auch irgendwelche künstlichen Systeme, in denen man sich einbringt, weswegen man nicht obsolet ist. Angenommen, das gibt es nicht. Ist die Frage, was, dann wäre wieder so ein bisschen bei der Sinn des Lebens Frage, warum bist du obsolet, nur weil du quasi keinen Nutzen einbringst? Du kannst ja trotzdem existieren, zwar ohne Nutzen, aber du kannst ja existieren und einfach gucken, dass du deinen Nutzen aus dir generierst, nach dem Motto, ich lebe für mich.
Okay, und so weiter. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, was für einen Eigenanspruch an sich selbst.
Ich habe keinen und du hast einen hohen.
Ja, und ich denke mir halt, okay, wenn ich schon existiere, dann möchte ich ja auch in meiner Existenz irgendwas tun, was nicht nur mir irgendwas bringt, sondern auch den Menschen um mich herum. Das kann auch, du kannst auch einfach Nutzen bringen, indem du einfach nett bist und Leute einfach dich mögen und gerne mit dir zusammen sind und deinetwegen irgendwie tolle Emotionen empfinden.
Danke, dass du mich mit rein in die Gleichung nimmst.
Ja, also du kannst eigentlich auch eine süße Katze sein und Leute unterhalten. Aber du kannst auch derjenige sein, der dabei
der steuert,
der mitlenkt und vielleicht auch mal sagt, Moment, Leute, ist das klug, das so zu tun? Weil, guck mal, das wären die Konsequenzen. Lass uns doch lieber das tun oder jenes tun oder wie auch immer. Aber wenn du komplett,
sagen wir mal, fühlt sich für mich ein bisschen so an, wie als würdest du jetzt sagen, Max, lass mal jetzt Wimbledon gewinnen im nächsten Jahr.
Nee, also so, was bringt das denn?
Ich habe das Gefühl, das ist so wie, die Zeit ist für uns abgelaufen.
Was? Nein!
So, nein, so
noch mit Kinder.
Ich hatte das Gefühl, so mit sieben, also wenn, wir hätten damit früher anfangen müssen, wenn du einer von den Krassen dann sein willst. Ich glaube, an diesem Punkt, jetzt zu kommen, ist irgendwie sehr schwer, weil ich wüsste nicht, wie.
Das, wenn du jetzt ja kein Programmierer bist. Das ist ja gar nicht der Anspruch, zu sagen, ich werde der Hacker der Hacker. Ich hacke der Hacker.
Ach so, ich dachte, du willst jetzt gerade einer der drei Götter in dieser Welt
sein. Nein, gar nicht, sondern eher so, okay, warte mal, wenn ich mich heute unterhalte mit Leuten und die erzählen mir dann, ja, ich war bei McKinsey Technology, bla bla blub, irgendwas.
Das erste Mal Schmocks.
Ich denke mir so, Alter, okay, warum erzählst du mir das? Und B, also du hast quasi nur darüber gelesen, wie es ist. Das sind wie Leute sagen, ich bin mit 19 Life-Coach und ich coach dein Leben. So, du hast keine Ahnung, wie das Leben sich anfühlt, erzähl mir nichts über das Leben. Und
Ich erwarte gar nicht, ich glaube gar nicht, man muss derjenige sein, der am schnellsten die meisten Zeilen korrekten Code schreibt und eleganten Code schreibt und damit super
krass. Schade, ich bin sehr gut im HTML-Coden geworden.
Aber wenn du derjenige bist, der versteht, wie die Systeme miteinander funktionieren, miteinander interagieren und was die Möglichkeiten und Restriktionen sind, dann kannst du derjenige sein, der sagt, Moment mal Leute, wenn wir das jetzt zulassen,
ja, gut, aber
ist das smart.
Und aber der kannst du ja auch sein durch Vorträge von Mike Kurzweil.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Rays Vorträge diese Tiefe erlauben, weißt du, was ich meine?
Und ja, aber ich weiß halt nicht, wie du jetzt in diesen Kreis reinkommen willst, der da quasi immer up-to-date ist.
Also ich muss nicht immer up-to-date sein. Ich glaube, es reicht so eine Art, wie soll ich sagen, wenn du Pädagogik studierst, dann musst du nicht die neueste Theorie zur Kindererziehung auswendig kennen. Es reicht, wenn du so ein bisschen Grundverständnis
hast. Ja, aber ich glaube, das hast du mehr als ich,
aber ja,
ich
glaube, das durch sowas. Die Arbeit ein bisschen mehr, aber ich fühle mich immer noch Newbie. Ich hätte gern mehr.
Ja, aber das wirst du jetzt ja die nächsten Jahre, einfach weil es dein Interessensgebiet ist, quasi wie eine Art Hobby, wirst du ja weiter drin bleiben.
Ja, aber reicht das? Mir?
Alter, allen, Gott, wem soll das?
AI, also,
du bist ja auch ein Assi. Wenn ich dir sage, ja, du kannst so krass nicht werden, ja, ich will nicht so krass werden. Wenn ich dir dann sage, ja, aber du kannst ja immer so ein bisschen teilen, ja, aber will ich so wenig?
Ist das eine Frage? Das ist einfach eine Frage, die ich
mir selber stelle. Ja, aber meine Antwort darauf wäre, ich glaube, du kannst bis zu dem Grad up-to-date sein, dass du sagst, verstehst, was da passiert, wird passieren. Ich glaube, das funktioniert. Glaube ich. So bis zu einem gewissen Grad. Nicht auf Code-Ebene, aber auf Effektebene. Also was passiert nach dem Code? Allein dadurch, dass es ein Hobby quasi ist und man darüber spricht und man irgendwie dann Vorträge guckt, mit Leuten sich unterhält, die vielleicht jetzt im Bereich sind. Und ich glaube, dann bist du in diesem Bereich, wo man sagen kann, okay, mach mir Gedanken dazu, ob du dann gehört wirst, ob du jetzt der bist, der sagt, Moment, macht das Sinn, darüber zu reden? Das weiß ich nicht, wie man in diese Position kommt. Aber das
glaube ich, man müsste einen Podcast starten und häufig drüber reden. Nein, Quatsch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, erkennst du mein Dilemma? Ich weiß gar nicht so richtig.
Deine russische Erziehung wieder?
Nun ja, Mama hat gesagt, ein bisschen besser. Schlimm.
Nee, aber was meinst du mit dem Dilemma? Weil theoretisch, nee, ich verstehe es gerade nicht so ganz, ehrlich gesagt.
Ja, ich versuche mal so zu beschreiben. Stell dir vor, du siehst die Welt auf dich zukommen in einer bestimmten Art und Weise. Und du denkst
dir... Also, ach, die Zukunft meinst du?
Ja, genau.
Okay.
So, die Welt wird sich in eine Richtung entwickeln, in der Dinge passieren, die du immer weniger verstehst, die immer, wo du sagst, also, wie soll ich sagen?
Ja, das wird ja so oder so passieren. Wir werden alt und wir werden von der neuen Technologie immer weniger verstehen.
Ja.
So, das wird ja wahrscheinlich passieren.
Ja, und die Frage ist, was tut man da? Oder wie sollte man sich da verhalten?
Offen sein, mit den Dingen interagieren, die Sachen ausprobieren, nutzen, darüber reden.
Ja.
Ganz einfache
Billo-Antwort. Ja.
Aber das ist sie ja.
Ja.
Nicht?
Ja, aber jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass uns das Ding behandeln wird wie Katzen.
Ja. Ich habe meinen Platz an seinem Schoß. Du willst irgendwelche verrückten Sachen machen. Du bist der weggesappt wird.
Ja.
Willi nervt.
Ich finde die Vorstellung halt creepy, dass du quasi einfach Opfer.
Ja, ich weiß ja genau,
was du meinst. Das ist so wie, warum man heute sagt, hey, wir müssen echt aufpassen, dass halt nicht zu krasser Extremismus herrscht, weil dann kommen irgendwelche Szenarien auf, die das Leben vieler Menschen gefährden und unseren Wohlstand und unsere tolle Gesellschaft, wie wir sie aufgebaut haben, kaputt macht.
Hört die Folge, ich will meine Avocados, Snippet
1, 2, 3. Ja. Und das ist halt ähnlich, ein ähnliches Szenario. Da kommt halt etwas, was du nicht verstehst, was du nicht beherrschst und was du nicht, wo du keinerlei Chance hast, irgendwie zu steuern. Nicht als Individuum, als Gesellschaft auch. Wenn wir dann aber quasi...
Die Frage ist halt, wenn du mit deinem Cerebro, so heißt übrigens der Helm von Mr. X, Dr. Xavier,
Y, ja.
Wenn du halt, also angenommen, wir sind in dieser Welt,
ja,
wo wir sagen, okay, wir sind irgendwie alle connected und wir sind irgendwie alle Teil des Internets und das Internet ist Teil von uns und wie auch immer. Ne?
Ja, also aber
wir
haben quasi, Stand heute eigentlich auch schon so ein bisschen.
Ja, nur halt das durch haptische Eingabe und so. So, dann ist ja die Frage...
Okay. Ist ja die, genau, Schluss mal.
Nein, dann ist ja die Frage... Ich habe morgen frei.
Ich nicht.
Dann ist quasi die Frage, ob wir nicht auch Teil der AI sind und die AI Teil von uns. Also die Frage ist, ist man da nicht ein großer Organismus? Also ist man die dann
Singularität.
Nicht, ist das der Begriff dafür?
Ja.
Ist das dann wieder so ein bisschen Matrix-mäßig?
Shared One.
Was?
Singular. Eins.
Ja, ach so, daher kommt, dass ich dachte, Singularität klingt irgendwie so im Weltraum irgendwie.
Das ja, das ist die Assoziation, die man damit hat, aber eigentlich bedeutet das erstmal nur ein großes.
Ja, Nutzes. Aber ist es nicht im Prinzip das? Und dann hat auch jeder seinen Nutzen oder eben seinen Nicht-Nutzen. Also so nach dem Motto, niemand nützt sich gegenseitig und dadurch haben alle keinen Nutzen. Nee, nicht Nutzen, das hätte cool geklungen, aber es macht keinen Sinn. Aber ich dachte gerade, du gestaltest dann ja quasi mit an dem großen ganzen Organismus.
Ja, ja. Tun wir ja zum Beispiel auch durch das, was wir twittern,
Wikipedia schreiben, googeln, AdSense und so weiter. Nee, nicht AdSense, sondern Werbung optimieren und so.
Ja.
Oder? Aber ja, gut, aber da könnte man natürlich auch die Frage stellen, sind denn diese ganzen Organismen eigentlich nötig?
Ja, diese Einzelorganismen, weiß, das Ding ist, worum es mir halt geht, ist, wenn du weißt, dieser große Organismus wird halt gespeist durch
können uns, wir ihn uns Singulus Individuen nennen?
Ja.
Okay.
Und wie? Singulus?
Singulus.
Und Singulus funktioniert nach einer bestimmten Mechanik, die durch Menschenhand zum Teil halt erschaffen wurde.
Mhm.
Und, und Singulus hat so etwas wie einen Highscore, den er sieht, nach dem er arbeitet.
Aber die Frage
und
ist,
optimiert sich selbst und alle drumherum und steuert halt ihn, wenn du Input und Output ermöglichst. Das, du gibst dem Ding etwas und es gibt dir etwas zurück. Dann fängt das Ding an, nach irgendwas eventuell zu steuern. Und wenn du nicht verstehst, wie es funktioniert und wonach es steuert, was der Highscore quasi ist für das Ding,
ja, aber ich glaub, dann wird's crazy. Aber zwei Möglichkeiten, wenn wir bei Singulus angekommen sind. Als wäre es völlig, als wäre es einfach klar.
Ja. Das ist, haben wir doch vorhin besprochen.
Ja, okay, es ist einfach klar. Das ist wie früher in Philo, wenn man so Axiome so quasi annehmen muss. Ja. Das kann man die Theorie, also kann man es gleich haken. So,
ja,
wenn
ihr
da nicht mitgeht, dann
tschüss. Genau.
So. Fuck, jetzt hätte ich beide Antworten vergessen, die ich geben wollte. Was hast du gerade gesagt?
Du musst verstehen, wie Singulus, nach welchem Highscore Singulus optimiert.
Genau. Und genau, das Problem ist erstmal, also ich finde, das Problem ist, dass Singulus den Highscore sich ja dann auch selber suchen kann. Also wenn er so weit ist, dass er quasi an diesem Punkt ist, dass es Singulus gibt, dann ist ja der Punkt der menschlichen Programmierung eigentlich schon lange überschritten.
Ja.
Also ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, dann zu sagen, nein, wir haben so ein Notfall-Fallback eingebaut, weil wenn wir da sind, das ist auch nur
großer roter Knopf,
das sind halt auch nur fucking Nullen und Einsen, das kann halt Singulus genauso ausschalten.
Punkt, ja.
So. Und dann ist ja, oh Gott, ich verliere die Gedanken die ganze Zeit. Dann ist Singulus, die Frage,
wenn das nicht passiert.
Dann ist die Frage, welchen Highscore der sich überhaupt sucht und ob, und selbst wenn du die ganzen Skills, wenn du der Menschengott wärst, wenn du wüsstest, wie das funktioniert, wenn du alles programmieren könntest. Ja. Selbst dann kannst du da nicht mehr folgen, weil Singulus immer einen Schritt voraus ist quasi.
Das
ist das, was du mir mal erklärt hast zu dem Aktienmarkt, dass man quasi immer hinter den Computern ist, weil die schneller und besser und so weiter sind. Und selbst wenn du perfekt den Markt verstehst, kannst du nicht besser sein. Und ich glaube, das ist bei Singulus dann ähnlich. Und deswegen bist du so oder so, sobald du mit Singulus argumentierst, obsolet.
Ja. Das stimmt, ja. Aber die Reise bis Singulus, also bis 2045, die musst du ja auch irgendwie überleben. Und da reduzierst du die Wahrscheinlichkeit auf obsolet sein in der Gesellschaft, in der du halt
eine süße Katze bist.
Entweder eine süße Katze bist oder die Fähigkeiten hast, um Singulus zu erschaffen.
Naja, oder du bist in dem, der Singulus erschafft, auch der als erstes obsolet wird, weil das ist dein Skill und das ist auch, also du programmierst ja quasi, du programmierst
dich ja selbst was, obsolet.
Um dich selbst obsolet zu machen. Menschen, die, sag ich mal, andere Fähigkeiten oder irgendwas haben, sind,
aber ist die Frage, ob das, alles.
Ich würde sagen, ist die Frage, ob das wichtige Fähigkeiten sind, aber man könnte dann sowas sagen wie, weiß ich nicht.
Oder, an Alternativszenario, wir wissen heute, Singulus ist nicht so geil, weil entweder bist du eine Katze und hast gewonnen oder du bist keine Katze und hast nicht gewonnen.
Ja.
Wie schaffen wir es, etwas zu kreieren, was uns alle Vorteile von Singulus gibt, aber nicht dieses düstere, bittere, vielleicht schlimme Szenario.
Aber wäre es nicht genau dein Helm, so ein Helm quasi? Also den du quasi auf und
ab. Aber wie verhinderst du quasi, dass du dann, weißt du, wie ich meine?
Nee.
Du setzt einen Helm auf und auf einmal tut der was mit dir.
Ja.
Du bist einfach nur glücklich, diesen Helm zu tragen und du willst ihn nicht mehr ausziehen, weil du angefixt bist.
Das wäre dann quasi wie eine Argumentation für und gegen Computerspiele, so nach dem Motto. Du bindest einen Menschen von einem Bildschirm. Er hat absolut keinen Nutzen in diesem Moment.
Ja.
Und du gibst ihm das Gefühl, er ist cool und ist ein Westernheld und so weiter. Du kannst mit Fernsehen und so weiter, kannst du es ja quasi so spielen. So, dieses Szenario haben wir.
Ja, nur, dass es quasi vom Suchtpotenzial her
ja
so ist wie Crystal Meth und Kokain in einer Sache.
Ja. Okay. Was war die Frage?
Ja, wäre es da nicht klug, eine Situation zu schaffen, in der man quasi dieses Risiko aus der Gleichung rausnimmt und es schafft, etwas zu kreieren, sagen wir Singulaes, was ein bisschen, was die ganzen Benefits von Singulus bringt, aber nicht das Böse.
Aber less böse, Singulaes.
Singulaes böse. Stell dir mal vor.
Ja gut.
Aber um das halt zu kreieren, aber musst du halt checken, wie es läuft.
Ja, aber mal ganz kurz rein gesprochen, naiv wäre es ja dann... Total klar. Also die Lösung ist doch... Also es liegt nicht auf der Hand.
Also wenn du das nicht checkst, dann fang gar nicht an.
Nee, aber wäre dann nicht zum Beispiel eine Option, Singulaes quasi keinen Zugang zu dem menschlichen Hormonempfindungssystem zu geben, quasi. Dann ist Singulaes ein reiner Informationsgeber und Empfänger. Das heißt, quasi, ganz einfach gesprochen, Google/Wikipedia Weg. So, du hast Zugriff auf alle Informationen, die du haben willst.
Aber du kannst nur in einem bestimmten Raum agieren. Du bist quasi eingesperrt, wie als würdest du die Bestie in den Käfig sperren.
Genau. So wie bei Naruto, der neunschwänzige Fuchs hinter dem Siegel.
Ja. Die Frage ist, musst du das Siegel quasi sichern, dass dieser neunschwänzige Fuchs nicht sich selbst beibringt, daran zu entwischen?
Ich glaube, du kannst nicht bei Singulaes anfangen, weil wenn du Singulaes anpackst, wird irgendwie kompliziert. Ich glaube, du müsstest bei Menschen anfangen. Du müsstest quasi, was habe ich denn für einen Film geguckt, wo Leuten die Köpfe weggesprengt wurden? Genau, ich habe letztens ja hier Dings geguckt, den Film, den ich geschrieben habe. Wie hieß der? Diese Gentleman-Dinger.
Kingsman.
Kingsman geguckt, so. Und dann hat er denen so Chips in den Kopf gebaut.
Ja, mit dem Telefon.
Dass die explodieren irgendwann. Ja. Und ich glaube, das ist ja die Lösung. Ja. Wenn du zu viel Zeit mit Singulaes verbringst, sprengt sich dein Kopf. Das heißt, du hast pro Tag 2 Stunden Singulaes-Zeit.
Interessant.
Sonst explodiert dein Kopf. Das heißt,
du tauschst... Was passiert? Warte mal, kennst du diese Parasiten, die in die Köpfe von so Schnecken gehen und dann in deren Augen so flackern und dann dafür sorgen, dass die von Raben gefressen werden?
Nee, ich kenne die Ameisen, die auf Grashalme Spitzen klettern und dann quasi sich bemerkbar machen, damit die
von... Ja, aber stell dir vor, du weißt, der Tod droht, aber Singulaes oder Singulaes hat dich quasi wie so ein Parasit befallen und steuert dich. Du kannst nichts dagegen tun.
Ja gut, dann chipst du. Dann bist du halt aus der Gleichung raus. Okay. Schwächling. Okay. Dann bist du richtig obsolet.
Dann bist du nicht mehr da.
Dann bist du tot.
Interessant.
Das wäre quasi der Mechanismus, um Singulaes im Zaum zu halten.
Und was, wenn jemand diesen Mechanismus hackt und bewusst einfach die Hälfte Thanos da einfach...
Welchen Mechanismus hacken? Du kannst ja, also angenommen, du hast einen haptischen Chip im Kopf, der ist ja abgetrennt, der ist ja nicht verbunden mit Singulaes oder sonst was. Was,
wenn sich Singulaes eine Verbindung sucht?
Welche?
Über Lichtstrahlen, keine Ahnung. Es gibt ja auch WLAN über Licht demnächst.
Ich wusste nicht, dass Singulaes leuchtet.
Oh, Alter, Singulaes kann alles.
Okay.
Die Sonne sein. Ja, keine Ahnung, weißt du, wie absurd?
Schwierig, gegen einen allmächtigen Gott zu kämpfen, aber das haben die bei Avengers auch geschafft.
Gibt's da nicht irgendwo in irgendeiner...
Wir brauchen auch Leffy Doctor Strange, wir brauchen Zeitreisen. Was ist, wenn wir noch verschiedene...
Aber unendlich viele Universen.
Exakt. Hm. Multiple Universentheorie. Was ist, wenn Singulaes...
Wir können weglaufen, indem wir einfach in verschiedene Universen
springen. Das ist richtig. Und dann warten, bis Singulaes dann auch da kommt und dann haben wir aber erst wieder eine schöne Zeit. Aber in der Welt sind wir nicht obsolet.
Das heißt, sowas wie Zeitreisen, indem wir halt die Vergangenheit nochmal rekonstruieren. Dann sind wir doch dann die Designer dieser Welt.
Richtig. Und dann sind wir die, worüber jetzt die Kreationisten sprechen, mit Intelligent Designer.
Sounds like a plan. Das heißt, wir sind schneller im Erschaffen von neuen Welten und in...
Genau, wir laufen quasi weg.
Singulaes, die auffrisst.
Ist quasi wie Indiana Jones, der von dieser Steinkugel wegläuft.
Ja.
Nur mit verschiedenen Universen. Liegt auf der Hand.
Sounds doable. Ich glaube, wir sollten uns jeder ein Jahr frei nehmen und an dieser Idee arbeiten.
Das ist gut. Ich mag die ein Jahr freie Theorie. Jetzt? Dann muss ich meine UBs nicht mehr machen.
Nee, mach das nochmal fertig.
Okay.
Oh Gott.
Ja.
Wow.
I like. Ey, ich
muss schlafen.
Ich will keinen Aufruf zu Kommentierungen machen und so, aber wer bis hier durchgehalten hat,
bitte melden.
Respekt.
Nur für die Statistik.
Stichwort Singulaes.
Ja, und Scheiß, einfach posten.
Oh Gott. Das stelle ich mir, also ich frage mich echt, ob das cool ist oder ob das einfach, ob die Leute sich so denken.
Ich sag nur, der Markt ist der Markt ist der Markt.
Ende.